wie kriege ich eine glückliche Ehe? Habt ihr den Wechsel nicht gesehen? Auf dem nee, so, das war jetzt aber gar kein Witz, sondern das ist tatsächlich Teil von dem, was wir jetzt hier machen. Weil es ja darum geht jetzt, heute Mittag, wie ich im Leben Autorität Gottes lebe. Und da gehört Ehe dazu. Von daher bist du genau wirklich bei dem Thema, wirklich kriege ich eine glückliche Ehe, passt da rein. Also es ist wirklich, wie bin ich glücklich am Job und so weiter, kommt auch. Aber es ist wirklich ein Thema jetzt, wo ich das Wort Inkarnation, oh, das ist das Gleiche nochmal, das war mein erster Versuch. Okay, ich komme jetzt vor wie so ein kleines Männchen auf einer großen Tafel. Das Wort Inkarnation heißt Fleischwerdung. Jesus ist inkarniert, das Himmlische kam auf die Erde, er wurde Mensch. Das Göttliche im Mensch. Wenn wir heute Morgen gehört haben, wir sind Tempel des Heiligen Geistes, das Göttliche in uns. Aber das ist nicht nur so eine Botschaft, solche Begriffe, Reich Gottes, bla bla, ja, also diese, ich sage mal Begriffe, sondern es muss ins Menschsein übergehen. Also Jesus hat ganz klar gesagt, wer im Geist lebt, ja, der liebt, oder Johannesbriefe. Es muss ins Natürliche gehen, es ist keine Trennung mehr zwischen Geist und natürlich. So, ich lebe ein geistliches Leben irgendwo und dann habe ich halt natürlich meinen Job und meine Ehe und dann muss ich halt gucken, dass ich durchkomme, gib mir gute Tipps. Sondern es ist genau, dass ich sage, es muss inkarnieren. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Inkarnation heißt, es kommt in Existenz, ja, in ein tatsächliches Erleben davon. Und das ist hier auf Erden. Ja? Das ist die Botschaft von heute Mittag. Da gehen wir jetzt rein und versuchen das wirklich, wie kann ich Autorität, die ich habe, die Kraft des Wortes Gottes, wie kann ich das inkarnieren? Wie wird das Fleisch, wie wird das, kriegt das wirklich Fleisch ans Gerippe? Wie wird es praktisch in meinem Alltag? Und das ist ja die große Frage, die wir alle immer haben, wie geht es? Und natürlich kann ich nicht auf alle Fragen eingehen, ich weiß selber nicht alle Antworten, aber ich weiß, dass der Geist Gottes unser Coach ist und dass er so ein paar Prinzipien gegeben hat, auf die wir schon mal bauen können, die enorm weiterhelfen. Ja? So cool, der Eberhard sitzt gleich in den ersten Reihe, ich war im Oktober bei euch im recht großen CVM, über 150 Leute, glaube ich, sind es, gell? Und habe das schon gebracht und du hast gesagt, das ist immer noch in aller Munde, das finde ich Hammer. Ja? Das freut mich riesig. Also, das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Und genauso wurde das Wort in dir, wird durch dich Fleisch und kommt in diese Welt. Die Liebe Gottes kommt in diese Welt durch dich, wo immer du bist. Ja? Das Wort wurde Fleisch heißt einfach nur, es wird Mensch. Ja. Ja, also erstmal geht es so, das Wort wird Fleisch, das heißt, das Wort Gottes, seine Weisungen kommen auf diese Erde zur Wirksamkeit. Durch den Menschen. Manchmal sogar durch Nichtchristen, das stimmt, weil Gott sie auch gebraucht für manche Dinge. So, und jetzt müssen wir verstehen, der König, mache ich mal eine schöne gelbe Krone, ja, der König, Jesus, kann er nicht sehen, weil es zu gelb ist, zu herrlich, man sieht es gar nicht. Aber ich kann es noch ein bisschen schöner zeichnen. Jesus gibt ein Mandat, er gibt einen Auftrag und er sagt, machet zu Jüngern alle Nationen. Lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. So, was er tut, er sagt, mir als König dieser Welt ist gegeben Vollmacht in Himmel und auf Erden. Darum sende ich euch aus, das ist die Sendung, die Aussendung, Ich sende euch aus, mache zu Jüngern alle Nationen. Lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe und nehmt das Land ein. Das ist ein cooles Bild, diese Landeinnahme haben wir ja beim Volk Israel, ne? Die hatten den gleichen Auftrag. Gott gibt ihnen einen Auftrag, eine Aussendung, ihr sollt ein Segen sein für alle Nationen. Und das Reich Gottes kommt durch diese Menschen, durch sein Volk in diese Welt. Auch wenn sie es nicht gelebt haben oft. Ne? Aber es ist eine Aussendung in diese Welt und sagt, nehmt das Land ein. Das Land ist noch von Riesen besetzt, das Land Kanaan. Da sind noch ungöttliche Systeme, Lieblosigkeit, krasse Sachen sind noch da, also babylonische Systeme, was weiß ich für Systeme, also da sind noch Riesen in diesem Land, aber lasst euch nicht erschrecken, ich sende euch, nehmt das Land ein. Es gehört euch schon. Ich hab's euch schon verheißen. So, wir nehmen etwas ein, was Gott uns schon längst geschenkt hat. Also wir gehen immer vom Sieg her. Der Sieg ist schon errungen, aber wir müssen es halt noch einnehmen. Weil manche sagen, ja, wenn der Sieg schon da ist, warum ist es dann noch nicht da? Ja, guck dir die Welt an, guck dir die Gesellschaft an. Ja, weil wir es noch einnehmen dürfen. Oder wenn du sagst, in meinem Leben, Gott hat den Sieg schon längst errungen, aber warum sind da noch Systeme in meinem Alltag drin, die noch nicht gut sind? Ungeheilte Sachen, schwierige Konflikte, dämonisches Zeug. Warum ist es noch da? Ja, weil wir es einnehmen müssen. Das Land erobern, das Gott uns gegeben hat. Sonst hat er jedem von euch ein Land gegeben, ein verheißenes Land. Ein Teil von diesem Land. Der Herr ist mein Erb- und Becherteil. Ja, du sicherst mir mein Los. Das war damals schon so. Volk Israel, die durften das Land dann aufteilen. Da hat der eine das gekriegt, der andere das gekriegt. Und so ist auch bei uns. Wir sind Erben des Reiches. Wir sind Erben dieses Königs, der sagt, hier, auf Erden, mein Reich. Und es ist nicht imperialistisch zu verstehen, so ich bin jetzt für 5 Hektar zuständig. Das wird schon auch so kommen. Also zum Teil sind wir für 5 Hektar zuständig oder für 10. Aber es ist auch mehr als das. Es ist eine Regentschaft auf dieser Erde, die Liebe Gottes zu repräsentieren. Ja? In den Gesellschaftsbereichen, in der Familie, in der Nachbarschaft, wo auch immer wir sind. Und dein Land einzunehmen, das Gott dir gegeben hat, und es wächst. Es ist dynamisch, es ist nicht nur, so wird es für immer sein, sondern es wächst. So, das ist einfach mal als Grundsatz. Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir verstehen, die Vollmacht, die ist, immer in der Sendung. Deswegen ist es da innen drin. Wenn jemand sagt, ein König sagt, ich sende dich aus und ich gebe dir einen Siegelring mit oder sowas und ich sage, du darfst jetzt in der Provinz diese und diese Sachen durchsetzen. Dann gehst du als Regent mit dem Ring in die Provinz und sagst, so, der König hat Folgendes gesagt. Und dann sagen die, ja, woher wollen wir wissen, dass der König das gesagt hat? Damals gab es noch kein Skype. Ja. Hier ist der Ring. Zeigst ihnen den Finger, also nicht den, also den richtigen Finger, den Ringfinger. Die Vollmacht. Der Ring ist immer die Vollmacht. Oder du zeigst ihnen den Regierungsstab oder was auch immer, was das Vollmacht symbolisiert. So, was ist unser Unterpfand für die Vollmacht? Der Heilige Geist, der in uns ist, genau. Der hat uns versiegelt und er ist diese Vollmacht, die er uns gegeben hat. Jetzt muss ich das Wort Vollmacht mal erklären. Vollmacht heißt im Prinzip Erlaubnis. Es heißt im Prinzip, ich bin gesandt mit einer Erlaubnis, etwas zu tun, mit einer Kraft, das umzusetzen, durchzusetzen. Und der Gott des Himmels, der König aller Könige, der über allem regiert, hat mir diese Vollmacht gegeben. Ist uns bewusst, was wir für eine Vollmacht haben, Dinge hier zu tun? Ist schon krass, ne? So, die Vollmacht liegt in der Sendung, weil er gesandt hat, mache zu Jüngern, lehret sie halten, gibt er uns auch die Vollmacht, es so zu tun. Er sagt nicht nur, macht mal und guckt, wie er durchkommt. Er sagt, ich gebe euch die Autorität dazu, das zu tun. Dass ihr es könnt, dass es funktioniert. Wir werden gleich darauf eingehen, nicht jeder hat die Sendung, die ganze Welt zu erobern von euch. Sondern du hast einen Auftrag von Gott in eine gewisse Situation rein. Und er wird dir genau dafür Vollmacht geben. Und er gibt dir andere Dinge nicht. Da haben andere Vollmacht. Und deswegen werden wir heute ein bisschen spezifischer, dass wir nicht nur generell von Vollmacht reden, sondern sagen, was ist denn deine Sendung? Was ist denn dein Auftrag? Was ist denn dein Wirkungskreis, in den Gott dich reinsendet? Was ist denn dein Land, wo du Vollmacht hast? Und wenn du aus diesem Land raustrittst und andere Dinge machst, die Gott dir gar nicht gesagt hat, hast du keine Vollmacht, weil du bist nicht mehr in der Sendung. Versteht ihr das? Viele Christen denken, sie müssten jenes und das und irgendwas tun, aber sie haben überhaupt keine Vollmacht. Und sie handeln sich unglaubliche Schwierigkeiten ein, weil sie nicht in der Sendung laufen. In der Auftrag, das ist mein Auftrag, und ich weiß, das ist mein Auftrag, bis hierher und nicht weiter. Und das fülle ich aus. Und der Herr gibt dann auch mal neue Aufträge und es erweitert sich, aber ich fülle das aus, was er mir gesagt hat und nicht irgendwelche Dinge, die er nicht gesagt hat. Also wir werden, wenn ihr Fragen habt und so, schreibt die auf, wir werden am Ende Frage-Antwort-Runde und so weiter machen. Aber einfach mal, dass ihr das wird, das Grundprinzip. Und jetzt wir müssen das Mindset da ein bisschen verändern. Wer ist Jesus? Er ist der König. Und wisst ihr, wir denken manchmal, hier in der Welt, Teufel gegen Jesus, das ist noch so ein Kampf hin und her. Ne? Wir haben es gestern so wunderschön gesungen im Lobpreis. Er hat keine Gegner, die ihm gleichgestellt sind. Im Englischen, he has no rivals. Ja, es gibt eigentlich keinen Gegner mehr. Das Land ist noch von Riesen besetzt. Der Sieg wird noch durchgezogen. Aber eigentlich gibt es keine Gegner mehr. Das ist wie bei Bayern München. Die haben 6 Spieltage vor der Saisonende waren die schon Meister. Das ist voll witzig. Die hätten gar nicht mehr antreten müssen. Die hätten auch daheim bleiben können. Aber das war nicht der Punkt. Ja, da hatte auch letzte Saison gab es da auch Klagen von anderen Vereinen, die gesagt haben, Mensch, ihr schickt dann nur noch eure B- und C-Elf hin. Ja, und dann die Gegner sind dann billig. Ja, und dann gewinnt man sogar die letzten Spieltage gegen euch. Das ist ja fies. Spielt mal richtig Fußball noch so am Ende der Saison, obwohl ihr schon Meister seid. Und dann haben die, da haben die Spiele gehabt. Letztes Jahr gab es ein Spiel, das krasseste Spiel der Saison. Ich glaube, da ging es gegen Leverkusen. Und da haben die ein Schützenfest gemacht. Ja. Und genauso muss es eigentlich laufen. Der Sieg ist schon errungen. Die Meisterschaft ist schon errungen. Und wir spielen aber noch das Spiel zu Ende. Ja. Weil die Siege, wir repräsentieren die Siege Gottes. Von daher, wir wollen jedes Spiel gewinnen. So, und jetzt ganz wichtig, der König ist auf dem Thron und es ist nicht so, dass die so irgendwo so Yin und Yang, ja, so gegenseitig kämpfen, sondern er ist oben auf dem Thron. Er ist bei der Himmelfahrt aufgefahren in den Himmel, hat sich gesetzt zur Rechten Gottes und seither ist er König dieser Welt. Das ist übrigens das Evangelium. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Er ist jetzt der Herr dieser Welt. Er hat die Herrschaft eingenommen, ein Mensch, Gott und Mensch, musste es machen. Und jetzt sitzt er auf dem Thron und er hat den Sieg errungen und jetzt sagt er, ich sende euch mit der Vollmacht, die ich als König habe, mit königlicher Autorität aus, um das Land zu befreien von den Riesen. So, das ist die Story. Ich liebe diese Story. Das ist das Evangelium des Reiches Gottes. Und meistens machen wir das Evangelium ein bisschen klein und machen so, ja, Jesus ist für meine Sünden gestorben, damit ich in den Himmel komme. Ja, that's all inclusive, ja, also ist alles innen drin. Die Botschaft vom Reich Gottes ist, du kommst unter seine Herrschaft, da ist Vergebung für die Sünden, neue Identität, Königsregentschaft und jetzt sendet er dich aus inmitten dieser Systeme dieser Welt. Das Lustige ist, das Wort für aussenden, also Sendung, aussenden, heißt Ekballo. Das klingt nach Ekball. Und stell dir vor, Jesus sagt, ich sende euch, der König, ich sende euch in noch ein besetztes Land, babylonisches System, ja? So wie Daniel, richtig mitten rein, der war Teenager. Und er sendet ihn in den Königshof Nebukadnezars, das dämonische System, das du dir vorstellst, okkult, bis überall hin, alles okkult. Und es ist, manchmal hast du so das Gefühl, dass Jesus wirklich sagt, ich sende euch, wie beim Eckball, ich pflanze euch wie so ein Schäfchen mitten unter die Wölfe. Also wirklich das Schäfchen
Mäh.
Ja, wirklich auf die Eckfahne hier so hinplatziert. So, da vorne ist das Land, ich sende euch. So, und tschack. Ja, und dann fliegt das kleine Schäfchen mitten in den Strafraum. Und da kommen die großen Wölfe und wollen den Kopfball machen und wollen dich fassen. Und der Torwart will dich greifen. Aber niemand wird dich überwinden. Das ist hammergeniale. Nichts wird uns schaden. Wir können auf Schlangen, Skorpione treten. Die kriegen uns nicht. Versteht ihr? Ja, das ist ein guter Hirte. Wegen dem ist er ein guter Hirte. Weil er Vollmacht gegeben hat, dem Schaf. Also das ist wirklich Ekballo. Und das Wort Ekballo heißt austreiben. Das wird verwendet, um Dämonen auszutreiben. Also das Wort wird verwendet, der Dämon wurde ausgetrieben, Ekballo. Und das gleiche Wort heißt senden. Jesus treibt uns raus in diese Welt. Raus in diese Systeme, den Daniel, raus, hinein in das System Babylon. Die Esther genauso. Den Jona sagt er, raus nach Ninive. Deswegen der Ruf gerade so stark im Leib Jesu ist, Leute, wir können nicht nur für uns bleiben, raus in die Systeme. Dort muss das Reich Gottes repräsentiert werden. Und du bist wie ein Schaf mitten unter die Wölfe, ja. Aber du hast Vollmacht vom König. Und das macht den krassen Unterschied. Und dann kommen Verheißungen. Wie gesagt, wir können auf Schlangen, Skorpione treten. Nichts wird uns schaden. Es ist ein Wunder. Manchmal denke ich, wie funktioniert Reich Gottes? Wie kann das passieren? Ja, da gibt es das Wort auch Flipsis, heißt es. In der Welt habt ihr Angst. Bedrängnis, Flipsis. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich habe den Sieg schon errungen. Das Wort heißt auch Geburtsschmerz. Das wird auch verwendet für Geburt. Manchmal, das war Geburt meiner Kinder, ich war ja live dabei. Ja. Beim ersten Kind habe ich gedacht, durch diese enge Pforte muss sie kommen. Gell? Also geht das überhaupt? Und so denken wir manchmal auch, wie kann das Reich Gottes in dieser Gesellschaft, wie kann das durchkommen? Funktioniert sowas? Ja. Wie soll das gehen? Guck dir die ganze Gesellschaft an, guck dir die Medien an, das kann doch nicht funktionieren. Aber dann sagt er, seid getrost. Das ist manchmal wie Geburtsschmerz. Das ist wirklich, boah, du denkst, das kann nicht funktionieren, aber es funktioniert, es kommt. Das Reich Gottes wird immer mehr. Es nimmt zu, es kommt vom Himmel auf die Erde. Am Ende wird sowieso der Sieg da sein. In vollstem Maße. Das Land wird komplett, die Erde wird bedeckt sein von der Herrlichkeit des Herrn. Amen. Die ganze Erde wird bedeckt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. So. Das ist so schön. Ich bin bei einem Kampf dabei, der eh gewonnen wird. Ja? Und da schon gewonnen wurde und ich bin aber im Kampf noch dabei. Es wäre ja langweilig, wenn wir nur zuschauen würden. Jesus sagt, komm, ich sende euch hier Schafe rein, mitten in die Systeme. Und Gott hat keine Angst, einen Teenager namens Daniel an den Hof von Nebukadnezar zu senden, weil er mit ihm ist. Das ist so krass. So das ist einfach die Ausgangslage. Die Vollmacht kommt vom König, der den Sieg längst errungen hat. Er ist über allen auf dem Thron. Diese Herrschaft, und das brauchen wir für das, was wir gleich angucken, wie wir in unserem Alltag funktionieren und leben und wie das Ganze klappt, weil du musst immer von dieser Herrschaft aus denken und handeln. Wenn du das nicht tust, wirst du immer nur auf menschlicher Ebene rumwursteln. Okay, so, das Land. Jetzt kurz die Begriffe, also Autorität der Bibel heißt Einfluss haben und Vollmacht, das ist ein Wort, Exousia, das heißt eine übertragene Autorität. Ja? Ich schreibe es mal hin, weil es ist ein echt wichtiges Wort in der Bibel. Oh, das ist schwer aufzumachen. Exousia heißt übertragene Autorität. Ne? König übertragt mir eine Autorität, um etwas zu bewirken im Sinne des Reiches Gottes und mit der Kraft des Reiches Gottes. Exousia. Ich finde, es ist ein wunderbarer, ich muss ihn einfach nochmal lesen, dass es, um das abzurunden, mir ist gegeben alle Vollmacht, alle Autorität im Himmel und auf Erden. Darum geht ihr hin und mache zu Jüngern alle Nationen, lehret sie halten, alles, was ich euch geboten habe. Wow, so cool. Und jetzt wird es spannend. Jetzt komme ich ein bisschen zu dem Punkt, okay, Gott gibt Autorität. Und jetzt wird es spezifischer, für was gibt er Autorität? Was gibt er dir für eine Autorität? Und ich möchte euch einen interessanten Vers vorlesen, den ganz wenige Leute jemals wahrscheinlich gehört haben in irgendeiner Predigt, weil es einfach nicht präsent ist für Christen. Ja? Das ist 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 13. 2. Korinther, jetzt war ich gerade im 1. 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 13. Und ich lese es euch mal in meiner Übersetzung vor und werde es dann ein bisschen erklären, weil jede Übersetzung ist ein bisschen anders übersetzt. Klar, es sind ja unterschiedliche Übersetzungen. Aber es sind eben verschiedene Worte, die dann zum Ausdruck kommen. Es geht um Paulus, der den Korinthern so ein bisschen erklärt, was sein Auftrag ist. Und der muss sich ja so ein bisschen rechtfertigen in den Passagen, sein Apostelamt so ein bisschen verteidigen und ganz interessante Passagen. Er wurde da angegriffen und er will dann mal was klarstellen. Und da gab es auch andere in der Zeit, die haben sich so ein bisschen profiliert, so andere apostolische Leute. Und die wurden dann, ja cool, wir rennen jetzt dem nach und der Paulus nicht. Und es gab so ein bisschen Schwierigkeiten in Korinth. Ja, sehr fleischlich, sagte er auch. Er handelt echt fleischlich. Die einen rennen dem nach, die anderen rennen dem nach. Was soll das? Und er sagt in Vers 12 schon, denn wir wagen nicht, uns manchen von denen beizuzählen oder zu vergleichen, die sich selbst empfehlen. Also da spricht er eben diese anderen an. Aber sie, die sich nur an sich selbst messen und mit sich selbst vergleichen, verstehen nicht. Okay, das ist eben dieser Konflikt. So, und jetzt kommt dieser in diesem Kontext der Vers 13. Wir aber, jetzt spricht er von, was haben wir eigentlich als Paulus und sein Team, was haben wir für ein Verständnis? Wir aber wollen uns nicht ohne Maß rühmen. So, jetzt kommt das Wort Maß. Ich schreibe es gleich hin. Nicht ohne Maß rühmen. Wir wollen nicht von uns reden, ohne dass es angemessen wäre. Da ist ein Maß. Sondern, jetzt kommt es, nach dem Maß der Zuordnung, die der Gott des Maßes uns zugeteilt hat. Das ist ein bisschen kompliziert. Ja. Gott hat uns etwas zugeteilt, und es hat ein gewisses Maß am Glauben. Als an anderer Stelle steht, das lese ich gleich vor, dass es ein Glaubensmaß ist. Er gibt dir und er gibt dem Paulus ein Maß. Und er sagt, das hat er uns gegeben. Jetzt wird es interessant. Was ist es denn? Nämlich, dass wir auch bis zu euch gelangen sollten, also Korinth. Zu dem Zeitpunkt, wo er das schreibt, sagt Paulus, mein Maß ist bis Korinth. Weiter nicht. So weit sind wir gelangt. Wir sind so weit mit unserem apostolischen, evangelistischen Dienst und auch der Lehre gekommen. Das ist mein Auftrag. Ich bin gesetzt als Herold, als Apostel, sagt er mal an anderer Stelle. Bis Korinth ging es zu dem Zeitpunkt. Er hat mit Gott oft gebetet und geredet, ob er auch mal nach Spanien darf. Ja? Das wäre ein weiteres Maß. Jetzt in dem Zeitpunkt war es Kleinasien, Korinth. Und er sagt, ich rühme mich aber nicht, dass ich jetzt irgendwie so größer wäre und der Supervölkerapostel für alle. Nee, bis jetzt, bis Korinth. Er geht nicht über sein Maß. Versteht ihr? Und das ist halt spannend. Gott teilt offenbar zu. Er ordnet zu. Bei diesem Auftrag hier gibt er Vollmachten. Er gibt dem einen das und er gibt dem anderen das. Er gibt dem einen 5 Talente, dem anderen 10. Wuchere damit. Setz sie ein. Also der König teilt nicht, es ist kein so, jeder kriegt genau das Gleiche. Und das hat nichts mit Wertigkeit zu tun, es ist einfach, er macht es einfach. Er ist souverän, der Geist teilt zu, wie er will. Wer welche Geistesgaben kriegt, ja? Welche Kraft bekommt, ist seine Einteilung. Ne? Und Gott ordnet es zu, da kannst du dich versuchen reinzudenken, du wirst keine Lösung finden, warum er es macht, warum gibt er dem einen das, gibt dem anderen das. Kann ich dir nicht erklären. Aber er gibt unterschiedliche Aufträge, zum Glück, und Vollmachten, Erlaubnisse, etwas durchzubringen, Autoritäten. Ja? Man kann auch sagen Mandate, da kommen wir gleich drauf. Okay, das war das Maß der Zuordnung. Interessanterweise wird in manchen Übersetzungen, ich weiß nicht bei euch, ob es jemand steht, das Maß des Wirkungskreises. Bei wem steht es? Bei dir? Welche Schlachter, genau, da steht das Maß des Wirkungskreises. Also er gibt einen Wirkungskreis, da darfst du wirken, in dem Kreis. Und das ist aber ein Maß. Das griechische Wort heißt Kanon, interessant, es ist Kanon, übersetzt heißt eingeschränktes Gebiet, zugeordneter Bereich. So, das ist mein Los auf dem Land, danke Herr, das Los ist mir auf eine liebliche Gegend gefallen. Danke Herr, dass du mich beraten hast, Psalm, ne? Psalm 16. Genau, Zuteilung, Gott teilt dir ein Land zu, eine Aufgabe, eine Autorität und ich würde dafür danken, danke Herr, das ist mir auf eine liebliche Gegend gefallen, deine Zuordnung. Danke, Herr, dass du mir das so gegeben hast. Und es darf aber wachsen. Paulus ist auch gewachsen. Anfang war er nur in seiner Gemeinde, Antiochia, hat dort gelehrt, einige Jahre, war sein Wirkungskreis. Und an einem Tag sagt der Heilige Geist, so, und jetzt sende ich, sondert mir aus, Barnabas und Paulus, und ich sende sie aus, dass sie was tun? Genau, dass sie in die Nationen gehen. Das heißt, sein Maß hat sich in dem Tag, wuff, möglicherweise erweitert. Ja. Und dann am Anfang war noch Barnabas und Paulus, später war es dann Paulus und Barnabas. Also das Leitungsamt hat er dann auch übernommen. Also so ist es sehr dynamisch. Ne? Der zweite Vers ist Römer 12, Vers 3. Römer 12, Vers 3, da kommt das Wort mit dem Maß nochmal. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, einem jeden unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Das Maß des Glaubens, das griechische Wort heißt Metron, Maß. So, und jetzt kommen wir zu dem schönen Bildchen. Hier habe ich das mal so ein bisschen aufgezeichnet. Metron ist mein Maß, wie groß, wie weit. Ja? Der Wirkungskreis ist der Kanon. Der eingeschränkte Gebiet ist dort Gott mir gegeben, mein Land. Okay? Und er, die Autorität aber, kommt von oben, die Vollmacht. Autorität kannst du sozusagen synonym verwenden. Oder auch Mandat kannst du auch dazu sagen. Das finde ich cool, das Bundestagsmandat als Vergleich herzuziehen. Also wenn du im Bundestag sitzt, hast du ein Mandat zu entscheiden. Also bei ganz wichtigen Entscheidungen, die das Land total betreffen. Okay? Es gibt, glaube ich, ungefähr 600 und ein paar zerquetschte Bundestagsmandate. Und das Interessante ist, wer da sitzt, der ist nur seinem Gewissen untergeordnet, auch wenn es den Parteienzwang gibt. Aber eigentlich darf die Person, die da sitzt, entscheiden, in dem Moment, wie sie entscheidet für, bin ich für die Homo-Ehe oder nicht oder sonst irgendwas. Ja? Die Person hat eine Autorität bekommen. Von wem hat sie die Autorität bekommen? Vom Volk, weil in Deutschland Demokratie ist. Da kommt es nicht vom König, da kommt es vom Volk, weil das Volk wählt. Und das Volk hat entschieden, diese Person bekommt das Mandat. Und dann hat die ein Mandat. 4 Jahre lang. Und wenn sie rausgeht aus dem Bundestag, ist es wie wenn sie einen Mantel ablegt. Die hat das Mandat nicht mehr. Die Leute haben keine Autorität mehr zu entscheiden in dem Moment, wo sie das Mandat nicht mehr haben. Ja? Wieder, das ist in der Sendung liegt die Kraft. Das heißt, das Volk, in dem Fall ein Wahlkreis, wählt einen Abgeordneten und der hat in dem Moment Vollmacht, etwas zu tun. Das ist einfach ein cooles Begriff. Was ist mein Mandat in dieser Erde, auf dieser Erde, in meinem Umfeld? Und das muss ich wissen. Jetzt habe ich das Wort Metron, Maß des Glaubens. Paulus spricht von Gnade, die zugeteilt ist, oder Kraft der Gnade, die mir gegeben ist. Ich habe mal vor ein paar Jahren eine Predigt gehört, die hat mich super angesprochen. Das hat mich eigentlich auf die ganze Fährte geführt. Da hat einer gepreacht und hat gesagt, also 5, 6 Punkte genannt, die er einfach weitergeben will an die Generation. Und er hat gesagt, ein Punkt ist, bleib immer in deiner Gnade. in dem, was du wirkst, was du tust, welche Vision du hast, bleib immer in deinem Gnadenstrom. Dort, wo es fließt. Dort, wo du Kraft hast. Mach nicht Dinge, weil du denkst, das muss ich jetzt auch machen, ja? Weil andere das so toll machen und denkst irgendwie aus Profilierungssucht oder weil ich denke, will ich auch mal jemand sein, will ich das jetzt auch machen und das funzt einfach nicht. Es funktioniert einfach nicht. Das merkst du in der Gemeinde leider noch hoch und runter. Leute tun Dinge, haben aber nicht die Gnade. Und du merkst es immer daran, ob es die Wirkung hat. Also Beispiel, jemand predigt vorne, der nicht die Gnade hat zu predigen. Und die Leute werden die Predigt nicht gut finden. Auch wenn sie lieb und christlich sagen, hast du toll gemacht. Aber eigentlich fand ich Schrott. Weil wir sind viel zu unehrlich, was den Punkt angeht. Weil eigentlich müsste ich, also du hast, ich sage jetzt nicht, dass du dich Gnade nicht hast. Das soll nicht das Beispiel sein. Aber wenn ich jemand sage, hey, ich sehe deine Gnade wo ganz anders. Hey, wenn du mit Leuten redest, 1:1 Jüngerschaft machst, da bist du so stark. Hut ab, wie du das machst, das habe ich nicht. Aber vor der Gruppe, du erreichst die Leute nicht. Du kannst jemanden ein paar Mal ausprobieren lassen, man darf ja auch entdecken und so. Aber wenn er es nach 2 Jahren immer noch nicht schafft, vielleicht ist es dann auch nicht dran, dass er predigt. Oder Lobpreisleiter, auch so ein spannendes Ding. Autorität ist nicht dasselbe wie Gabe. Viele sind hochbegabte Musiker, die können wirklich diesen Berufsmusiker, die sind exzellent. Hey, die könnte was vorgeigen oder spielen oder wow. Aber sie haben nicht unbedingt die Autorität und Gnade, andere in der Anbetung zu leiten. Das kann sogar jemand haben, der falsche Griffe spielt. Dem würde ich raten, dass er seine Griffe lernt. Weil es wäre schöner für die Leute und liebevoller, wenn er die Griffe lernen würde. Es gibt wirklich Leute, die stehen vorne hin mit der Gitarre, singen schief und spielen krumm und haben trotzdem die Gnade von Gott bekommen, die Leute in Anbetung zu führen und der Geist fällt und die Leute sind berührt und in den Ohren tut es weh und denkst, was ist das? Genau, das ist Vollmacht, ihr Lieben. Das ist Vollmacht. Aber der Person würde ich sagen, meine Güte, üb dein Instrument, weil dann wird es noch stärker. Geh gut mit den Talenten um, wuchere mit den Talenten. Ja, also nur, dass ich die Gnade habe zu lehren und zu verkündigen, heißt nicht, dass ich mich auf die faule Haut lege und meine PowerPoints nur noch so schluderig vorbereite. Nein, ich will exzellenterin sein, damit baue ich die Autorität noch aus. Aber es gibt, weißt du, ihr müsst unterscheiden, es gibt Gaben, Leute haben irgendwelche tolle Gaben, aber es heißt noch lange nicht, dass sie die Gnade haben und die Autorität haben, es einzusetzen. Wo Gott gesprochen hat, wo er gesandt hat, zum Beispiel. Es gibt Leute, die haben die Gabe der Leiterschaft. Das sind totale Leiter, junge, eifrige Leiter. Aber die haben noch nicht das Mandat, die Gemeinde zu führen. Sie wollen gern mitreden. Und sagen, wir müssen jetzt das machen. Hey, wir müssen jetzt das machen. Wir sind völlig auf dem falschen Weg. Und weil sie die Gabe haben, werden Leute ihnen sogar folgen. Aber sie haben nicht das Mandat, die Gemeinde zu leiten. Das liegt bei denen, die sie leiten. Es kann ja sein, dass sie mal das Mandat bekommen. Wahrscheinlich werden sie es bekommen, wenn sie einfach diesen Weg der Leiterschaft gehen, wo Gott sie führt. Aber wann werde ich eingesetzt für etwas? Ich jongliere ein bisschen mit den Begriffen, dass es uns klar wird, was die Unterscheidung ist. Ja? Bleib immer in deinem Gnadenstrom. Da denke ich immer an den Pinguin. Stellt euch mal vor, ein Pinguin versucht, auf einen Baum zu klettern. Er versucht mit seinen Flügelchen so Stück für Stück sich hochzurobben. Das sind Menschen, die versuchen, außerhalb ihrer Kraftsalbung und ihrer Vollmacht zu agieren. Sie werden den Baum nicht erklimmen. Aber jetzt wirf mal den Pinguin ins Wasser. Ekballo. Und ich höre, es ist Meer. Und jetzt raus mit dir ins Meer, da ist dein Platz. Hey, hast du mal mit dem Pinguin geschwommen zusammen? Ich war in Südafrika, da gibt es einen Strand, da gibt es Pinguine, Kapstadt. Die schwimmen dir da zwischen den Füßen rum. Das sind nur noch Pfeile. Tschu, tschu, tschu. Das ist ja krass, die sind gebaut fürs Wasser. Die sind gebaut fürs Wasser. Wenn jemand in dem ist, was Gott gesetzt hat, gesandt hat, dann macht es Spaß. Dann flutscht es. Dann, ich sage nicht, dass es immer leicht ist. Es gibt Anfechtungen, es gibt vieles. Aber es funktioniert. Du siehst die Frucht. das läuft. Im Leib Jesu gibt es immer so Trends. Und wir sind dann so identitätsschwach manchmal und denken, wir müssen immer dem Trend nachgehen. Es gab eine Zeit lang, da war der ganze Leib Jesus so 70er Jahre, wollen alle Lehrer werden. Die Lehrer. Und jeder hat gesagt, ich bin Lehrer. Heute ist es überhaupt nicht mehr hip. Gerade will jeder Apostel sein. Jeder will jetzt Apostel sein, das ist gerade so das. Ne? Zeitlang wollte jeder Prophet sein. So der 80er, 90er prophetische Bewegung, wollte jeder Prophet sein. Ich finde es immer so traurig. Ja, wir dürfen alle was lernen, prophetisch zu sein. Aber nicht jeder ist dafür gesandt, Prophet zu sein. Nicht jeder ist gesandt, apostolisch zu sein. Nicht jeder ist gesandt, Evangelist zu sein. Sei das, was Gott dir sagt, dass du bist. Wenn du ein Hirte bist, weißt du, da kommt eine Frau zu mir nach so einem Seminar und sagt, weil ich habe da so einen Test, wie kriegst du die fünffältigen Dienstgaben raus? Und die kommt, bei mir ist nur der Hirte. Und ich so, okay, was ist denn auf deinem Herzen? Ja, ich liebe einfach Menschen. Ja, was machst du? Ja, ich bin auch Krankenschwester und ich liebe es, mit den Leuten zusammen zu sein. Ich liebe es, ihnen zuzuhören. Ja, kannst du das? Hast du da eine Gabe dafür? Hast du da Gnade? Hören sie dir zu? Ja. Fühlen sie sich von dir geliebt und umarmt, egal was sie gemacht haben? Ja. Und gesagt, preis den Herrn, du bist ein Hirte. Preis den Herrn, du bist ein Hirte. Ich liebe Hirten. Du sollst ja die Gabe der anderen immer höher achten als deine eigene. Ich finde Hirten viel größer als mich. Lehrer können viel sagen. Prophetische Lehrer, die können raushauen. Aber die Hirten, die sind langatmig. Die lieben einen noch nach 20 Jahren, wenn er es immer noch nicht kapiert hat. Was für eine Kraft. Ich ehre die Hirten über meine Gabe. Ich muss jetzt wirklich, zeitlang habe ich gedacht, meine Gabe ist die beste. Das denkt man am Anfang immer. Irgendwann kommst du zu dem Punkt und sagst, meine Gabe ist die furchtbarste, weil du alle Leute damit verletzt. Und irgendwann kommst du zu einem guten, ausgewogenen Verhältnis, dass du sagst, ich ehre die anderen höher und es braucht das andere, aber ich stehe auch zu dem, was Gott mir gegeben hat. Und wir brauchen die Hirten. Oh, wir brauchen die Hirten. Wenn sich Menschen in deinem Umfeld geliebt und umarmt fühlen, wenn sie gerne kommen zum Zuhören, das machen sie bei mir nämlich nicht. Die kommen zu mir, um Richtungsweisung zu kriegen. Die kommen zu mir, dass ich ihnen die Klarheit sage, dass ich ihnen Wahrheit sage. Die sagen, Johannes, sag's mir ganz klar. Ja, logisch, die kommen mit der Erwartung. Die wollen einen prophetischen Wink für ihre Berufung. Ich mache Berufungscoaching. Ich habe schon gesagt, Coaching allein würde nicht passen, weil der Coach, der stellt nur Fragen. Ich stelle nicht nur Fragen. Ich sage auch mal hier, geht's auch mal lang. Und das kommt zu jemand, der prophetisch lehrend unterwegs ist. Der sagt mal eine Richtung. Und die Leute fühlen sich instruiert, die fühlen sich ausgerüstet. Die sagen zu mir, hey, das hat mir geholfen, das hat mir weitergeholfen, nächste Schritte zu gehen, in meine Berufung zu kommen. Das ist die Wirkung von Hirten, von Lehrern und von prophetischen Leuten auch. Oder die weisen auch mal zurecht oder die ermutigen auch mal jemanden in seine Berufung rein. Und was für eine Wirkung hast du? Weißt du das schon, was deine Wirkung auf andere ist? Wenn der Geist Gottes durch dich wirkt, was passiert denn dann mit den anderen? Die wenigsten können das lokalisieren, was ihr Land ist. Ich bin gesetzt als Trainer, Lehrer, Verkündiger und jemand, der so eine Stimme sein darf. Und das kann ich sein im Leib Jesu und ich kann das sein in der Gesellschaft genauso, kann ich auch Trainer sein. Es funktioniert dort genauso, weil es Gott einfach gesetzt hat. Wirkungskreise, gucke ich gleich noch drauf, was es dann konkret bedeuten könnte. Aber was ist, ich war noch bei dem Punkt genau, was ist deine Pinguin-Tätigkeit im Reich Jesu, im Reich Gottes? Wo bist du der Pinguin im Wasser? Und jetzt machen wir es mal ganz kurz so, dass ihr mal gerade mit dem Nachbar kurz reflektiert, was, wo bist du Pinguin im Wasser und wo bist du Pinguin auf dem Baum? Und verwechselt nicht, da ist nicht, dass immer leicht ist. Meinst du, das ist immer leicht zu verkündigen für mich? Nee. Aber es wirkt. Und ja, für mich ist es normal, andere sagen, wow, du hast es so gut ausgearbeitet, tolle PowerPoint. Ich sage, ist doch normal. Ja, für mich ist es normal, für andere nicht. Wenn ich einen Hirten treffe, sage ich immer, wow, hey, wie du umarmen kannst, das berührt mich, das ist der Hammer. Er sagt, das ist doch normal. Dann sage ich, ja, für mich aber nicht, weil ich würde schon 20 Mal meine Geduld verloren haben. Also nicht jetzt, wo es dir nur leicht fällt, das ist ein falscher Begriff, aber sag, wo wirkst du? Wo wirkt der Heilige Geist durch dich an anderen? Zu zweit einfach mal austauschen und sei bitte nicht falsch demütig. Ja, so, oh, bin mir nicht so sicher. Sag's wirklich, was du glaubst, okay? Schnappt euch Nebenmann, Nebenfrau und sagt es mal. Das ist eine super, super Überleitung eigentlich. Wenn du Lehrer bist, also jeder von euch kennt Schule, weil ihr alle wart in der Schule. Gehe ich mal davon aus. Und das ist eigentlich ein perfektes Beispiel, weil wir das super erlebt haben. Wir haben alle Lehrer erlebt, die nicht in ihrem Gnadenstrom gelaufen sind. Und wenn ihr Glück hattet, hattet ihr Lehrer, die in ihrem Gnadenstrom gelaufen sind. Und jetzt guckt mal auf die Wirkung. Bei wem habt ihr mehr fürs Leben gelernt? Und da kommen jetzt Prinzipien zum Einsatz, die ganz arg wichtig sind. Ich werde auf das noch zurückkommen, das wird alles noch konkreter. Aber die Prinzipien müssen wir erstmal drauf haben. Diese Prüffragen wurden Missionaren gestellt oder Missionare haben das erarbeitet, wenn sie ausgesandt werden. Und du kannst es vom Lehrer genauso sehen. Bin ich denn überhaupt gesandt? Also das musst du erstmal klären. Ja? Gibt es Leute, die das bestätigen? Sagen, ja, das ist deine Sendung. Also dass ich so tolle Ideen nur habe. Klar, du musst von Gott her wissen, dass du gesandt bist, das ist das Allererste. Du spürst vom Heiligen Geist ein klares Wort, das ist meine Sendung, das ist mein Job im Reich Gottes. Ich bin gesetzt als zum Beispiel Hirte für Menschen und hilft denen weiter und ich verbinde die Wunden. Das ist meine Sendung. In welchem Umfeld kommt vielleicht dann noch dazu, dass Gott dich in ein gewisses Umfeld setzt, in der Zeit es dort zu machen und vielleicht setzt du dich mal in ein anderes Umfeld, wo du es dann dort machst. Du musst von Gott her wissen, bin ich gesandt. Aber die Menschen, denen du dienst, die werden dir das rückmelden, ob es wirklich die Wirkung hat, indem sie wirklich Frucht bringen. Also im Prinzip, deine Dienst wirklich Frucht bringt. Und das ist nämlich der zweite Punkt. Also bin ich gesandt, das bestimmt deine Autorität, das hatten wir vorhin schon. Autorität, Vollmacht liegt in der Sendung. Ich muss es von Gott empfangen und Leiter, Autoritätspersonen in meinem Umfeld sollten es bestätigen können, weil wenn die alle sagen, dann muss ich mich schon fragen, warum erkennen die Autorität nicht? Weil das sind ja geistliche Menschen. Es kann ja mal sein, dass jemand es nicht erkennt, okay. Aber wenn es 5 Leute, die ich als kompatibel mit dem Heiligen Geist empfinde, nicht empfinden, die dich kennen, dann musst du dir überlegen, ob das wirklich deine Sendung ist. Oder ob es nicht ein Hirngespinst ist. Oder ein Trend, dem du nachrennst. Also ich finde es schon wichtig, wenn ich jetzt hierher kommen würde und die Moni würde sagen, Johannes, also das mit dem Predigen, weiß auch nicht. Gerade jemand, der es drauf hat mit dem Predigen, der im Land schon Autorität hat, wäre schon ganz gut, wenn die es bestätigen könnten. Oder wenn du der Gemeinde bist, wenn der die Ältestenschaft alle so ein krummeliges Gefühl im Bauch haben, dass du vorne immer mit der Flagge tanzt, dann lass es. Dann ist es vielleicht echt nicht dein Auftrag. Ja, soll sowieso abgesprochen sein, sowas. Aber das ist echt ein cooles Beispiel, wisst ihr? Tanzen ist was Wunderschönes. Ich tanze daheim mit meiner Frau und den Kindern. Anbetung ist ein geistlicher Kampf. Da bricht immer der Himmel runter, das ist der Hammer. Aber wisst ihr was, ich bin nicht bis jetzt nicht dazu gesandt, vor euch hier einen Tanz vorzuführen, prophetisch. Ich mache das immer spontan. Ich hatte im Sportstudium tatsächlich im Tanz eine 1,0. Also ich könnte es. Zumindest denke ich das. Wenn meine Frau und ich irgendwo tanzen, spontan zu irgendeiner Musik, sagen alle immer, boah, ihr seid so, wo habt ihr das gelernt? Also wir haben eine Gabe. Aber ich habe nicht die Sendung, für euch was vorzutanzen. Wenn ich jetzt hier was tanzen würde, es würde euch wahrscheinlich nicht wirklich berühren. Würden Sie sagen, Johannes, nimm bitte das Mikro und mach wieder weiter mit dem Seminar. Und das ist eben der Punkt, viele Leute haben ein Herz, die würden gern tanzen und so. Und dann sage ich, mach es doch. Aber das muss ja nicht vor den Leuten sein. Es muss ja nicht ein prophetischer Tanz von vorne sein. Du gibst dich damit echt Angriffen setzt du dich aus, wenn es nicht klar bestätigt wird. Wenn nachher 20 kommen und sagen, dieser Tanz, ich hätte dir noch eine Stunde zugucken können. Das hat so mich berührt in meinem Herzen. Dann würde ich sagen, da ist eine Sendung. Da muss man was draus ausbauen. Also als Leiter würde ich das sagen, sofort, hey, was können wir da draus machen? Wo ist das möglich? Wo gibt es Raum für sowas? Ja? Versteht ihr den Unterschied? Wir müssen hören vom Herrn und es muss bestätigt werden von anderen. Es wird immer von anderen bestätigt. Und es wird, und das ist der Punkt 2, werde ich empfangen. Es gibt Leute, die machen dann was und die Leute so, es kommt nicht an. Die empfangen dich nicht in deiner Gabe. Sprich, das ist ein ziemliches Beispiel dafür, dass es nicht passt. Es kann natürlich auch sein, dass sie, weil Jesus hat ja auch in Nazareth gepredigt, sie haben ihn nicht empfangen. Gibt's auch. Der Prophet wird nicht empfangen. Die sind an der Mauer gelehnt und haben gesagt, was will der Kerl, der war doch im Kindergarten mit der Susi, ja? der hat doch im Sandkasten gespielt mit dem Jochen, na ja, den kenne ich doch, den Jesus. Der war doch da hinten, da beim Josef hat er doch gewohnt. Was will ich auf den hören, das ist doch kein Prophet. Und dann haben sie es nicht empfangen. Also das klingt natürlich, es gibt wirklich Menschen, Jesus sagt auch, wenn ihr in ein Dorf kommt und sie empfangen euch nicht, geht raus, schüttelt Staub von den Füßen, dann könnt ihr eure Kraft nicht entfalten. Du kannst deine Kraft nur entfalten, wenn sie dich empfangen. Aber ich kann dir mit Brief und Siegel sagen, sie werden dich nicht empfangen, wenn du die Sendung nicht hast. Dann werden sie dich sowieso nicht empfangen. Also Beispiel, du bist im Hauskreis und du willst eine Bibelarbeit machen. Und das kann jeder mal. Jeder kann mal lernen. Das ist keine Frage. Der Geist kann auch auf mich fallen und ich werde dann tanzen und alle werden berührt sein. Aber als Dienst, versteht ihr, dass ich das halt ständig mache, dass ich das ausbaue, dass es mein Land ist, ist es halt dann nicht. Und wenn du den Gedanken hast, hey, ich gründe jetzt einen Hauskreis und da kommt einfach niemand, dann empfangen sie dich nicht als Leiter. Aber wenn du dein Haus öffnest und da irgendwie von Gott diese Sendung hast, und dann kommen die und die bleiben dann auch. Manche gehen dann trotzdem, die empfangen dich dann trotzdem nicht, muss nicht alle, jeder dich empfangen. Aber du wirst sehen, dass Gunst und Gnadenstrom drin. Und darauf gehen deinem Leben ab, da wo das Gott gibt. Da kannst du deine Kraft entfalten. Und das Dritte ist immer wichtig, bin ich am Kraftzentrum angeschlossen? Das ist die ganze Botschaft von gestern Abend. So lange bist du in der Vorwärtsbewegung. Solange ich wirklich am Kraftzentrum Baum gepflanzt an Wasserbächen bin, kann ich die Kraft überhaupt leben, sonst zweifle ich die ganze Zeit, bin ich das nicht, darf ich das nicht, da hast gar keine Lust drauf, oh, schon wieder predigen. Ich hatte so Phasen, da war ich nicht am Kraftzentrum angeschlossen. Gott hat mich gesandt zu predigen. Aber ich hatte keine Lust mehr. Und, oh, wie Elia, oh, ich will nicht mehr. Oh, schwierig. Und also du brauchst Kraftzentrum, dass du vorwärts dich bewegst. Das ist wichtig. Immer am Kraftzentrum. Erweckt Leben. Sonst wird es nicht funktionieren. Und das ist Hammer, diese drei Prüffragen, oder? Du kannst immer wieder prüfen. Sagen, hey, bin ich gesandt für das, was ich gerade mache da in der letzten Zeit, die letzten Monate? Werde ich auch empfangen von den Leuten, von den Leitern? Werde ich empfangen in dem, was ich tue? Und bin ich wirklich erweckt aus der Kraft des Heiligen Geistes raus oder mache wirklich da wirklich aus eigener Kraft irgendwas rum? Ohne Frucht und ohne Freude. Und so viel Energie geht halt flöten im Leib Jesu, wenn wir Sachen machen, die nicht unseres ist. Ja, die nicht unser Land sind. Wo wir es nicht unterscheiden können, wo wir einfach nur Trends hinterherlaufen und wo wir auch mal nicht Nein sagen können. Manche Leute können nicht Nein sagen, weil sie denken, das muss ich jetzt halt auch machen, weil ich ein treuer Christ bin. Aber eigentlich sollte das jemand anders nehmen. Und weil du Ja sagst, kann der andere es nicht nehmen. Also man muss schon auch prüfen, wo sage ich Ja? Wo hast du in dir ein Ja? Nicht immer nur Ja sagen. So, das muss ich gleich dazu sagen. Das heißt jetzt nicht, auch vor allem als junge Christen, heißt jetzt nicht, dass du mal eine Zeit lang auch mal was machst, wo du dich ausprobieren darfst. Mal, ja, weißt du, da kamen dann junge Bibelschüler, die haben gesagt zum großen Bibellehrer und es war in Brasilien eine riesen Erweckungsgemeinde und sagt er, kannst du mal das Klo putzen? Und dann sagt der Junge, na, dazu bin ich nicht berufen. Ich bin zu höherem berufen. Aha, es gibt natürlich Dinge, die für sie sind immer alle berufen, nämlich dienen, lieben, geben. Könnt ihr gleich notieren, da brauchst du keinen Auftrag, den hast du schon. Also dienen, lieben, geben sowieso. Das ist die allgemeine Berufung, die hat jeder von euch. Ich habe sie auch. Und wenn ich die nicht lebe, wenn ich nicht diene, lebe und gebe, dann brauche ich gar nicht anfangen, irgendwo speziell mich zu betätigen. Sehr gut. Das ist der Hammer. Also sein Witz war, wenn du zu höheren Berufen bist, dann darfst du die Klos in der höheren Etage putzen. Aber das war tatsächlich so, dass der bekannte Erweckungsprediger auf die Knie gegangen ist und gesagt hat, mach ich es halt, dann ist das jetzt mein Auftrag. Wenn du es nicht machst, mach's ich. Und dann war er beschämt und hat kapiert, natürlich, dienen ist immer Auftrag. Lieben ist immer Auftrag. Zeugnis geben ist immer Auftrag. Aber es gibt Leute, die sind besonders gesalbt, auf die Straßen zu gehen und wo auch immer. Ja, also das, wir reden hier schon stark vom Speziellen jetzt. Das ist ein spezieller Auftrag. Aber ich liebe diese Fragen, kann sich immer wieder prüfen. Immer wieder schauen, justieren. Bin ich strategisch noch richtig unterwegs? Bin ich noch auf meinem Land oder bin ich auf dem Land meines Nachbarn gelandet? Und bin da irgendwie falsch unterwegs. So, jetzt kommen wir zu dem hier. Was ist denn dein Land? Was ist dein Land? Es beginnt, und das kann ich dir auch mit Brief und Siegel sagen, dein Körper, deine Seele, dein Geist ist dein Land. Du bist der Verwalter von diesem Land. Gott hat dich eingesetzt mit Autorität über deinen Körper, deine Seele und deinen Geist. Oder aus dem Geist heraus regierst du Seele, Körper, Emotionen, Gefühle, Gedanken. Dein Herz, du bist der Manager deiner Herzensentscheidungen. Und das hören Christen nicht so gern, dass du tatsächlich Verantwortung für dich selber hast, aber du hast sie. Ja, ich gebe alle Verantwortung an Gott ab. Ich weiß, in manchen Kontexten stimmt es. Du gehörst ihm, aber er hat dich gesandt, erstmal, dass du für dich selber Verwalter bist, dein eigenes Leben tragen darfst, Entscheidungen treffen darfst, was lasse ich rein auf dieses Land, was bepflanze ich, welches Unkraut jät ich raus, welchen Müll gräbe ich raus, was hole ich rein. Das ist deine Entscheidung. Was esse ich, ist deine Entscheidung. Tue ich meinem Körper was Gutes oder zerstöre ich ihn? Pflege ich den Tempel oder zerstöre ich ihn? Wie gehe ich um mit meinem Tempel? Das ist meine Entscheidung. Gary Oates ist so ein Heilungsevangelist auch. Hat gesagt, er hat mal zwei Damen gehabt, die ganz arg ungesund sich ernährt haben. Die haben das ihm auch gesagt, die krank waren deswegen. Die haben gesagt, bitte bete für Heilung. Und er hat gesagt, ich kann jetzt für Heilung beten, aber wenn du deinen Lebensstil nicht änderst, wirst du wiederkommen. Weil er ist massiv ungesund ernährt. Und da kommen Krankheiten raus. Ich bin aber verantwortlich für meinen Autoritätsbereich, nämlich mich selbst. Du kannst, es ist so ein bisschen eine Lüge in den Leib Jesu eingezogen, so wir können unseren Gefühlen nicht widerstehen, die Gefühle, die sind halt wie sie sind, als könnten wir sie nicht beherrschen. Jesus hat aber die Autorität, er hat mich erkauft, er hat besiegt, was meine Seele anfechtet. Da ist noch manchmal dämonische Systeme da mittendrin, in meiner Denkstruktur, in meinem Handeln, Bosheit, Bitterkeit. Ich sage nicht, das ist immer alles von heute auf morgen schnipp weg. Aber du bist der Verwalter, das heißt, du hast die Autorität, in den Kampf zu ziehen mit Macht Gottes gegen die Minderwertigkeit in deinem Leben. Gegen den Stolz. Und ich sage dir jetzt mal was, was vielleicht wenige sagen. Du hast die Vollmacht dafür. Du hast die Vollmacht. Wir gehen oft zu anderen und sagen, hey, du hast Vollmacht, bete für mich. Das ist okay. Wenn Leute eine besondere Salbung haben, einander zu helfen, das ist okay. Aber wir müssen auch lernen, mündig zu sein. Dass wir sagen, wenn was in mein Leben reinkommt, dann werf ich es raus, weil ich bin der Verwalter hier. Und du musst mal so eine Bissigkeit, darfst entwickeln, eine Bissigkeit. Wenn was in meine Familie, da kommt jetzt Verantwortungsbereich, meine Familie, bist du für verantwortlich, wenn du der Mann und die Frau bist, die sind, haben gemeinsam den Autoritätsstab, meiner Ansicht nach. Zusammen haben sie von Gott Vollmacht bekommen, die geistliche Atmosphäre in dieser Familie zu prägen, rauszuwerfen, was falsch drin ist, ungöttliche Systeme aufzudecken, Tod rauszuwerfen, Bedrückung rauszuwerfen, wenn sie reinkommt. Wenn ihr einen scheiß Film angeguckt habt, sorry, wo blöde Sachen vorkamen, hast du die Verantwortung, Buße zu tun, dass es nicht euer Land verschmutzt. Hey, das ist für mich Alltag. Nicht Filme gucken in der Form, sondern mein Land zu regieren. Wenn ich merke, und ich mache es nicht immer gut, ich lerne noch, wir lernen das, meine Frau und ich, wir lernen das miteinander. Jetzt wird es praktisch. Wir lernen, wenn wir spüren im Geist, jetzt greift uns hier was von außen an und will uns bedrücken und wir sind total am Boden und unsere Emotionen sind sonst wo, dass wir sagen, wir stehen jetzt auf, das ist unser Land, wir haben die Autorität, die hat nicht der Feind. Und du kannst beten und ich sag dir was, es wird funktionieren, weil du die Autorität hast. Du musst nicht mal in Anbetungsstimmung sein. Also, ein Beispiel ist, da war meine Tochter mal krank. Oder irgendwas hat sie gehabt und sie hat geschrien und geschrien und geschrien. Bis nachts um eins. Ich hatte eigentlich Seminar, ich hatte eigentlich Dienst, ich war völlig durch. Total im Fleisch. Meine Frau und ich liegen im Bett, wir haben uns nur noch so gegenseitig angefaucht, so nach dem Motto, geh du. Nein, ich war vorhin schon. Jetzt musst du. Hey, das ist Alltag. Solche Situationen, wo die Nerven blank liegen, wo es einfach nur hoch und runter geht, du bist im Schlachtgetümmel, Emotionalität. So. Und da stand leider niemand in der Ecke vom Gebetshaus Augsburg und hat Gitarre gespielt. So, man hätte ja gern dann so eine Theresa, die dann kurz mal mich reinführt in eine Stimmung, wo ich dann sage, jetzt fühle ich mich wieder vollmächtig genug. Ist halt nicht so. Und jetzt sage ich dir was. Es funktioniert trotzdem. Weil Gott dir einfach Autorität gegeben hat. Dämonen ticken einfach nur Autorität. Wer hat Autorität, wer hat sie nicht? Die ticken nicht nach, fühlst du dich gut dabei oder nicht. Das ist denen Wurst egal. Die reagieren auf, da kommt im Namen des Herrn Jesus Christus, Blut Jesu, Was haben wir gemacht? Wir sind rein, haben gebetet, nichts ist passiert. Und dann hatte ich den Eindruck, okay, ja, was machen wir, ey, was machen wir jetzt? So, nimm das Abendmahl, war das Wort. Und ich war nicht in guter Stimmung. Hab den Wein geholt, hab's Brot geholt, komm Schatz, hier, da, nimm's. Und sieh, meine Güte, okay, im Namen Jesu, es hört jetzt auf. Friede in meine Tochter. Und wirklich in dem Augenblick war es weg. Und das ist kein Automatismus, es ist nicht immer so, hat dann nicht immer so geklappt in der Folgezeit. Aber Gott wollte an dem Tag was zeigen. Er wollte zeigen, Johannes, es ist völlig wurscht, wie du dich fühlst, greif deine Autorität. Du hast Autorität als Ehepaar über deiner Familie. Du musst aufpassen, Autorität heißt nicht, du beherrschst deine Kinder. Die müssen denken, was du willst. Die müssen immer noch selber entscheiden, die sind eigene Individuen. Ja, die haben selber Autorität über sich, die wachsen ja darin. Du beherrschst nicht die Menschen, du bist nicht dafür da, die Menschen zu beherrschen. Autorität heißt, du bist für den Raum, den Garten zuständig, in dem andere leben. Was für eine Atmosphäre herrscht hier? Wie gehen wir miteinander um? Und das ist eben, weißt du, dann kommst du da so charismatisch, oh, wir müssen das rauswerfen, das rauswerfen, das rauswerfen. Ja, oder ihr müsst euch einfach mal gegenseitig vergeben. Ja, du kannst das alles so mit geistigem Kampf und oh, ich spüre wieder irgendeinen Angriff. Also du kannst da völlig übertreiben mit diesem Zeug. Wenn der Geist Gottes da ist, wird er dir Weisheit geben und dann kann es auch manchmal sein, dass du manche Sachen einfach im Natürlichen klarstellen musst. So nach dem Motto, so wird mit der Mama nicht geredet, liebe Tochter. So wird hier nicht geredet. Dann habe ich Autorität ausgeübt. So wie du in der Schulklasse als Lehrer sagst, Ruhe jetzt. Ja? Der Nächste, der was sagt, fliegt raus. Es klingt zwar blöd, pädagogisch kannst du es meinetwegen hinterfragen, aber du hast zumindest deine Autorität jetzt in dem Moment angenommen. Ja? Eintrag ins Klassenbuch. Oder was auch immer. Wenn du Autorität hast, dann nutze sie. Wenn du sie nicht nutzt, Wildwuchs. Und das ist eben die Lehrer, die in ihrer Klasse waren und haben es laufen lassen. Ich war Referendar, ich habe im Lehramt studiert. Und ich bin an sich ein Lehrer, der sehr mit Autorität aufgetreten ist und die Leute oder die Schüler in dem Fall mir auch gefolgt sind. Ich hatte da Gunst und Gnade drin. Ich habe ja die Salbung zu lehren. Aber es gab eine Stunde, das war 6. Stunde Mathematik, 7. Klasse. Und es war Sommer. Jemand kennt das Leid, ne? Und es war so, dass die Stunde mir völlig, ich habe wirklich, die ist mir völlig entglitten. Also die Klasse, die ist mir auf der Nase rumgetanzt. Die haben mich zwar gemocht, aber die konnten auch nicht mehr. Und dann irgendwelche Mädels haben angefangen mit mir zu flirten und haben rumgetuschelt. Hihihi. Und Jungs haben was weiß ich was gemacht. Und haben die ganze Zeit, und ich habe die Stunde noch irgendwie versucht durchzuziehen. Ich habe aber den gravierendsten Fehler nicht gesehen, nämlich du hast den Stab aus der Hand gegeben. In dem Moment, wo du den Stab der Autorität übergibst, an wen? Ein Klassenclown oder in dem Fall waren es die Mädels, die haben das echt gekippt und das, die ganze Stimmung, die ganze Klasse war, die haben nichts gelernt in der Stunde. Ja, ich hab viel gelernt. So, die Botschaft ist, wir reden jetzt von dir selber, deinem Leben, von deiner Familie, deinem Haus. Da nehme ich Hund, Garten, Fische, Auto, Rasen, alles mit rein. Wenn du merkst, ich nehme da keine Autorität, keine Verantwortung für das, was Gott gegeben hat, dann wird ein Machtvakuum entstehen. Und kennt ihr dieses Beispiel? Das sind geistliche Prinzipien, wir müssen die mal verstehen. Jesus sagt, wenn du Dämonen austreibst und das Haus, wo du ihn austreibst, die Person, nicht mit dem Guten gefüllt wird, dann kommen die Dämonen gerade zurück ins Vakuum und bringen noch seine Freunde mit. Das ist eine Logik. Die Dämonen suchen immer Orte, wo keine Leiterschaft ist, wo keine Autorität ausgeübt wird, weil es geht ja ums Reich Gottes. Vollmacht, und dort, wo wir sie nicht ausüben, was passiert? Der Feind nutzt die Lücke. Wenn wir sie nehmen, muss er sofort gehen. Wer ist stärker? Jesus Christus. Und es ist so traurig, wie viele Christen keine Autorität über den Herrschaftsbereich der Familie nehmen. Lass uns einfach laufen. Knallen sich die Filme rein, holen sich die okkulten Dinger ins Haus, tun keine Buße drüber. Lass uns halt laufen. Ach, dann lasse ich es halt. Larifari, Lauheit. Kein Wunder, dass da Wildwuchs ist auf diesem Land. Oder in deiner Abteilung. Stell dir mal vor, du bist Abteilungsleiter. Du beherrschst nicht die Menschen. Die müssen immer noch selber entscheiden. Aber natürlich kannst du beten, im Geist regieren und im Natürlichen regieren. Und sagen, Leute, unser Umgangston hier in der Abteilung ist so und so. Und wir machen jetzt eine Klausurtagung mit einem Persönlichkeitstrainer, dass wir mal miteinander umgehen lernen. Das, was ein Leiter öffnet, wenn er Autorität ausübt, das wird die Kultur an dem Ort sein. Du merkst immer sofort, ob in einem System gute Autorität ausgeübt wird oder nicht. Ob die Dämonen den Raum schaffen, was ist eine Abteilung, wo das eben nicht stattfindet, da wird gelästert, hintenrum geredet, die Leute, die dort sind, kriegen Burnout. Das hat ganz natürliche Gründe, weil am Arbeitsplatz, wenn du dich nicht wohlfühlst und jeden Tag 8 Stunden dort bist, ist klar, dass du krank wirst. Das heißt, wir müssen Autorität ausüben, wenn wir dafür gesetzt sind. Also jemand hat vielleicht das Mandat wirklich, sagen, ich leite hier eine Abteilung, ich habe hier ein Team. Dann gehört es zu deinem Verantwortungsbereich hinein. Oder im Verein, eine Abteilung oder eine Fußballmannschaft, die du leitest. Ein Freund von mir, der war Fußballtrainer. Und es ist typisch für Mannschaften, dass man die Bälle von anderen Vereinen klaut, dass man die Gegner völlig lästernd fertig macht, dass man ständig nur den Schiri eigentlich schon richtig, richtig verflucht. Und er hat gesagt, in meinem Team nicht. Und er hat sie gelehrt, lehret sie halt in alles, was ich euch geboten habe. Er hat sie gelehrt, dass wir die Bälle nicht klauen und dass wir anders miteinander umgehen wollen. Und es ist nicht nur so von oben, tschak, 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 so machen wir es jetzt, sondern natürlich mit den Leuten zusammen dorthin geführt, lehret sie halten. Und Jahre später noch, die wussten auch, dass er Christ ist, Jahre später noch kommen Leute zu ihm und sagen, dein Vorbild prägt uns bis heute. Wir wissen, dass du Christ bist. Manche haben wirklich mit dem Glauben dadurch Zugang bekommen. Da war kein typischer Evangelist, der hat nicht jedes Mal von Jesus erzählt. Aber er hat seine Autorität ergriffen und im Sinne des Reiches Gottes, mit der Liebe Gottes, in das System hineingewirkt. Die Liebe Gottes, also die Liebe Christi, im entgegengesetzten Geist wirken. Die Leute kommen mir blöd, ich vergebe. Entgegengesetzter Geist. Ist Bitterkeit in deinem Leben? Bist du enttäuscht? Es gibt Christen, du fängst an zu reden, nach 5 Minuten sind sie schon wieder am Lamentieren über irgendwelchen Gemeinden, irgendwelchen Leuten. Dann ist ihr Gebiet gerade verseucht mit giftiger Lake und dann ist es ihr Auftrag, und das kann man ihnen vielleicht mal zurückmelden, guck, dass dein Land frei wird von dieser giftigen Soße, von Bitterkeit. Weil das wird in deinem Leben keine Frucht mehr bringen, auf deinem Land. Das wird sehr schwierig werden. Wenn ich merke, ich bin verletzt von jemand, auch ich bin verletzt von jemand. Das sind Menschen. Ja? Wenn man wo verletzt wird, dann in der Gemeinde. Weil das ist immer eng. Was, ich bin verletzt worden und das noch in der Gemeinde. Herr, wo denn sonst? Wir öffnen uns da. Ist doch klar, dass man dort verletzt wird. So, und jetzt ist aber das ist mein Auftrag, das ist meine Autorität, was ich jetzt mit dieser Verletzung mache, wie ich das manage. Ich sage nicht, du musst es von heute auf morgen emotional schaffen. Es wird eine Zeit brauchen, aber geh mit dem Herrn da durch. Wenn andere dämonische Systeme sind in deinem Leben oder im Leben deiner Familie oder deines Kreises, wenn du Gemeindeleiter bist in deiner Gemeinde, steh mit denen zusammen, die mit dir dieses Mandat tragen. Geht ins Gebet und fragt den Herrn, was sollen wir im Natürlichen tun? Es bringt nichts, wenn die Gemeindeleitung nur im Zimmer betet und von vorne nichts sagt, wenn die Leute lieblos miteinander umgehen. Sie müssen es ansprechen. Also es ist immer natürlich und übernatürlich zusammen. Okay? Also wenn du jetzt dich zurückerinnerst, Klasse, Lehrer, stell dir vor, du bist jetzt Lehrer in einer Lehrerin in einer Klasse, gib das Zepter nicht aus der Hand, geh, wenn die Schüler draußen sind, ins Klassenzimmer und regiere im Geist betend, aber mach es auch vor der Klasse, wenn du siehst, da kommt Lästerung rein. Ich hatte mal einen Missionseinsatz und habe am Anfang festgelegt, wie wir miteinander umgehen wollen, Römer 12, ja, wie wollen wir miteinander umgehen diese Tage. Und das war wirklich, du hast gemerkt, die Atmosphäre dieses Teams ist davon geprägt, wie die Autorität von Leiterschaft genommen wird. So, das ist erstmal knackig, ne? Und jetzt gibt Gott dir Verantwortungsbereiche, Mandate, wie zum Beispiel Lobpreisleiten in der Gemeinde oder in den Dienst in der Stadt hier. Da habe ich diesen Auftrag, da habe ich diesen Auftrag. Das gehört in deinen Wirkungskreis hinein. Und da hast du Vollmacht. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du spürst, ich bin gesandt in diese Firma. Hier, Firma Trumpf. Der Kerl hat Vollmacht. Wo ich ihn gesehen habe, da Christen bei Trumpf, Treffpunkt. Wenn er ruft, dann kommen die. Weil Gott ihm ein Mandat dort gegeben hat. Die Christen in der Firma Trumpf, wir haben ein paar tausend Leute, gell? Die Christen, die es dort gibt, zu rufen und dort Licht zu sein und Gebet zu initiieren, dort in dieser Struktur, in diesem System, Firma Trumpf. Ja? Und da hat er eine Verantwortung und er darf mit dem Heiligen Geist als Coach und Partner immer wieder sagen, Herr, was ist der nächste Schritt? Und er weiß, er ist gesandt, oder? Wirst du empfangen? Und jetzt ist noch die Frage, bist du am Kraftzentrum angeschlossen, Kerl? Und das braucht er, ne? Versteht ihr den Kontext vom Ganzen? Es gibt noch Dinge, wo Gott uns einfach Einfluss gibt. Und ihr merkt, das ist so, das nimmt so ein bisschen nach außen ab. Deine Wirkung geht auch noch weiter, zum Beispiel in deiner Nachbarschaft. Also du bist ja jetzt nicht der Bürgermeister von deiner Straße, ne? Hast also kein Mandat offiziell, aber du hast Einfluss. Ich mache nochmal ein Beispiel. Also wenn du wo wohnst, da ist natürlich ein Mandat schon allein, weil du da wohnst, in der Straße. Aber du bist jetzt nicht gesetzt als, wie gesagt, Bürgervertreter für diesen Weg, wo du wohnst. Aber die unterschätzt nicht die Vollmacht, die in deinem Einfluss liegt, wenn du betest dort. Wenn du liebevoll das Reich Gottes weitergibst, wenn du mit den Nachbarn redest, wenn du in Wertschätzung zeigst, wenn du das gegengesetzte Geist. Vielleicht sind die verstritten, du kommst mit Versöhnung. Vielleicht ist Tod in der Stadt, wo du bist, massiv, alle sind so bedrückt, depressiv. Du bist voller Freude und singst Siegeslieder von der Auferstehung in deinem Haus. Wir müssen immer im gegengesetzten Geist wirken. Anderes Beispiel. Ein junges Mädel kam zu mir, 16 Jahre alt, hat die Botschaft hier gehört und sagt, Johannes, ich wohne noch daheim. Mein Papa ist nicht gläubig, wir haben krasse Verhältnisse. Manchmal bin ich echt in meinem Zimmer und könnte nur heulen. Was mache ich? Habe ich denn Autorität, dass er sich bekehrt? Ich sage, ja, nee, weil die Autorität, ob er sich bekehrt, liegt bei ihm selber. Er muss sich entscheiden. Kannst nicht für ihn entscheiden. Dein Autoritätsbereich ist dein Zimmer momentan. Das wurde dir, da hast du Mandat, du kannst sagen, Papa, hier im Zimmer nicht. Also wenn er dann abgegangen ist oder so, kannst du sagen, raus bitte, weil das habe ich von euch bekommen als Bereich. So, in meinem Zimmer wird nicht geflucht. Das kannst du machen. Aber was du darüber hinaus machen kannst, unterschätzt das nicht. Das Gebet hat massiven Einfluss, die Wirkung, und du hast Einfluss auf deinen Papa. Bet für ihn. Beuge die Knie in deinem Zimmer. Du bist gesetzt in diesem System, in dieser Familie. Und dein Gebet hat Auswirkungen, deine Liebe, die du wirkst, hat Auswirkungen. Es hat alles enorme Kraft. Und da hat sie dann logischerweise fast schon wieder eine Sendung. Sie ist in der Familie drin und hat schon wieder einen Evangelisationsauftrag. Und das Vollmacht. Ein paar Monate später kommt die junge Dame zu mir auf einer Konferenz mit so einem etwas älteren Herrn und sagt so, hi Johannes, cool, dass wir das sehen, das ist mein Papa. Und er so, hi, ich bin noch nicht oft da gewesen, aber ich bin jetzt da. Ja, er hat sich bekehrt. Und er hat dann völlig glücklich erzählt, dass er jetzt mit Jesus unterwegs ist und noch ganz jung im Glauben. Und sie hat für ihn gebetet. Die hat es einfach umgesetzt hier. Die hat es umgesetzt. Wenn wir glauben, dass die Vollmacht, dieser Einfluss, hey, wow, Daniel, Nebukadnezar, was hatte er für einen Einfluss? Er hat das Land nicht regiert, Daniel. Der König war immer noch Nebukadnezar. Aber er hatte Einfluss auf den König. Er war Ratgeber. Gott hat ihm die Tür geöffnet und er hatte Einfluss. Und das hat das Land dann massiv verändert oder hat Dinge im Land bewirkt. Und das übrigens auf mehrere Könige. Das war Daniels Salbung, Sendung mit Vollmacht. Da steht drin, er war weiser als alle anderen Ratgeber. Gott hat ihm Vollmacht gegeben, auch dass er Träume auslegen konnte. Und das wird mit dir auch passieren, wo du gesandt bist in Bereiche, du wirst Gunst haben. Es wird funktionieren, weil er dich gesandt hat. Und du kannst diese Gunst auch beten und sagen, Herr, deine Gunst, in deiner Gunst gehe ich voran. Wenn ich Trainer bin, in irgendeine Firma fahre, ich fahre da immer sprachenbetend hin. Manchmal 4 Stunden, also nicht, dass ich die ganzen 4 Stunden bete in Sprachen, aber ein Teil davon wirklich intensiv. Und ich sage, ich komme im Auftrag, in der Autorität Gottes und die Gruppe, die du mir heute gibst, deine Wertschätzung, deine Kraft, der Himmel auf Erden, dein Sieg ist schon da in dieser Gruppe. Und das, was du vorbereitet hast, ich will das noch lernen, noch mehr zu leben. Manchmal bin ich auch noch ein bisschen schüchtern. Jetzt kürzlich war es so, da durfte ich ein bisschen prophetisch wirken und jemand mal in sein Leben reinsprechen oder mal offen Zeugnis geben. So Sachen passieren dann. Aber ich gehe rein, wie wenn ich in eine Gemeinde gehe. Das ist kein Unterschied. Auftrag. Ich komme in der Kraft und Salbung und ich bete immer um übernatürliche Gunst vor Gott und den Menschen. Ich bete immer um Gunst. Weil wenn ich die Gunst nicht habe, wenn ich nicht der Pinguin bin, dann flutscht es einfach nicht. Und ich erlebe es, dass die Rückmeldungen kommen, Feedback, immer mit Gunst, immer mit Gnade, immer mit wow, wow, krass, wie du das machst, wie du offen von deinem Herz erzählst, selbst wenn ich von Gott rede, wow und alles, weil die Gunst Gottes da drin ist. Ist seine Gunst, das habe ich nicht erarbeitet, das habe ich mir nicht irgendwie, ich bin nicht der Tolle, er hat mich einfach gesandt und gibt mir Vollmacht dafür, hat mir eine Tür geöffnet, da darf ich jetzt Einfluss nehmen und ich nehme sie. Okay, so mal das ganze Bild, ich habe hier noch die gestrichelte Linie, weil das Maß, das geht ja je nachdem, welche Türen öffnet Gott auch dann, muss man immer gucken, manchmal auch nur kurzweilig, ja. Aber vor allem da, wo ich weiß, da bin ich gesetzt, da habe ich ein ganz offizielles Mandat, da Regierungsgewalt, okay? Im Natürlichen wie im Übernatürlichen. Und wir unterschätzen völlig die Autorität, die Gott uns gegeben hat da drin. Ergreift es mal richtig. Gut, jetzt sind wir von der Zeit her so weit, dass wir vielleicht noch ein paar Fragen beantworten könnten. Vielleicht noch ein Beispiel noch, dass das Ganze ein bisschen klarer wird. Es gibt auch Leute, die nicht das Vakuum hinterlassen und es halt nicht nehmen. So, nimm deinen Stand ein und die machen es nicht. Es gibt auch Leute, die eben zu weit gehen und die dann angegriffen werden und dann einfach Buße tun müssen. Also ich hatte einen Anruf, junge Frau, Familienmama ruft an, sagt, sie ist völlig unter dämonischen Attacken geraten. Und das kann verschiedene Gründe haben. Ja? Also man kann immer angegriffen werden. Ja? Wir sind mitten unter den Wölfen. Okay? Aber manchmal muss man halt auch fragen, was ja auch vielleicht der Ursprung ist oder warum jemand für längere Zeit in so einer Anfechtung ist, einfach nicht weggeht. Und ich habe ein bisschen gebohrt und dann kam halt raus, es gab eine Szene in der Gemeinde, sie ist sehr prophetisch, sie nimmt viel wahr. Ja, und sie ist in einer freien evangelischen Gemeinde und ihr Eindruck war, die Gemeinde geht in eine falsche Richtung. Das ist ganz oft bei prophetischen Leuten, die wissen immer, wo es lang geht. Und sie wusste das auch in dem Moment. Und es kann sogar sein, dass sie teilweise recht hatte in ihrem Empfinden, weil sie hat ja da eine Gabe. Und dann ist es passiert, ein Gebetskreis und die beten für die Gemeinde und dann sagt sie das halt den anderen und sagen die anderen, ja krass. Und ja, wir empfinden, du hast von Gott den Auftrag, das jetzt zu verändern in der Gemeinde. Und dann haben sie die Hand aufgelegt als Gruppe und haben sie ausgesandt, dass sie das jetzt verändert. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, jemand bekommt ein Mandat, das gar keins ist, und hat plötzlich einen Auftrag, den sie gar nicht tun soll. Ich habe ihr gesagt, tu sofort Buße, trenn dich von diesem Gebet, das war völlig im Fleisch. Dann sagt sie, was hätte ich denn machen sollen? Hey, prophetische Menschen, die fühlen, die nehmen wahr und die müssen es mit denen teilen, die den Stab tragen. Und geh hin in Demut und teile deine Eindrücke mit, sag's ihnen, bitte um ein Gespräch und sie müssen dann entscheiden. Du bist nicht im Leitungsteam, du kannst es nicht entscheiden, du musst es auch nicht. Deine Verantwortung ist in dem Moment passé, wo du das prophetische Gabe ausgeübt hast und den Eindruck weitergegeben hast und dann lass es dort. Das ist ein Beispiel, wo jemand über was draußen ist, wo er nicht sein sollte. Ja? Und wir müssen das schon prüfen halt auch, ja? wo wir im Bereich sind. Das heißt nicht, wenn du Angriffe hast, dann bist du da irgendwo drüber raus. Wir dürfen auch mal ausprobieren und Gott wird uns dann auch zeigen. Das ist immer Gnade da auch. Also das ist echt nicht der Punkt. Ich meine, in der Geschichte der charismatischen Bewegung gab es ja schon einige Stilblüten. Also Gruppe XY, Gebetskreis XY steigt auf den Berg und bricht die Dämonen der Stadt und so Zeug. Haben Sie die Autorität dazu, die Sendung, das zu machen? Also wenn überhaupt, dann wäre es vielleicht ein Kreis von Mandatsträgern in der Stadt, die wirklich gemeinsam etwas durchbrechen können. Ja, Transformation-Videos kennen wir alle. Ja, das war immer die vereinte Gemeinde. Es waren immer Leute, Mandatsträger aus der ganzen Stadt, die das gemacht haben. Aber dann haben Christen in einem Übereifer gemeint, ich muss jetzt hier die Dämonen der Stadt brechen. Hm? Ja, brauchst natürlich. Deswegen ist Einheit so wichtig. Übrigens auch in der Ehe oder in Teams. Du musst die Einheit herstellen, dass du regieren kannst. Deswegen brauchen wir Einheit. Du brauchst die Einheit, sonst wirst du dich nur gegenseitig die ganze Zeit angreifen. Das Erste, was ich mache, wenn wir daheim Stunk haben, Schwierigkeiten haben, das Erste, was wir lernen es immer noch, dass wir immer schneller zusammenkommen, uns vergeben, sagen, so erstmal müssen wir zusammenkommen, erstmal vergeben und jetzt gehen wir wirklich rein und gucken, was ist eigentlich los. Bevor wir da Tage rumdiskutieren, haben wir früher gemacht, das funktioniert nicht, so regierst du kein Land. Jetzt geht es inzwischen schneller, wir können es ein bisschen mit Humor nehmen, okay, du warst da verletzt, ich war da verletzt und so weiter und jetzt, okay, aber jetzt beten wir auch, weil jetzt das Ding muss raus, ich will wieder in den Frieden. Bei mir daheim muss Herrlichkeit sein. Ich habe keinen Bock auf Nicht-Herrlichkeit bei mir daheim. Manchmal sind es dann auch die Kinder, die das dann so ein bisschen provozieren und sagen, Papa, mach nicht so einen Stress. Weil die spüren das ja auch, die spüren sofort, wenn die Atmosphäre in was Nicht-Herrliches kippt. Manchmal sagen sie auch, Papa, es wird Zeit, dass wir mal wieder tanzen. Was sie damit meinen ist, es wird Zeit, dass wir wieder anbeten und Gott einladen und das Land wieder gefüllt wird. Und, ne? Nehmt es, lasst nie laufen. Denkt nicht, jetzt muss ich jemand holen, der mir hilft. Wir müssen selber mündig werden zu stehen. Jetzt machen wir ein bisschen Frage-Antwort-Runde, je nachdem, wo ihr auch ein Herz habt, was nachzufragen. Was ich bitte, ist, nicht zu sehr in Einzelfälle reinzugehen, weil das meistens die Gruppe nicht so total betrifft dann. Also so bei mir ist das und das und das und das und das und was würdest du da und da jetzt tun, dann reden wir lieber später. Ich würde gerne so Sinnfragen so zum Gesamtthema jetzt mal stellen und wenn du da eine Frage hast, darfst du jetzt gerne stellen. Ja? Gibt es jemanden, der da jetzt einfach Interesse hat oder eine Ergänzung hat? Könnt ihr auch sagen, ich möchte was ergänzen.
Zu den Prüffragen für den Dienst. Also gehen wir mal davon aus, dass jemand eine Sendung spürt und auch das Gefühl hat, es kommt an, aber die Sache mit dem Kraftfeld noch nicht so drauf hat. Ist es dann eigentlich ein noch nicht? Weil eigentlich geht es ja schon, also das Lernen, diese Intimität mit Gott zu kommen oder...
Kann ich eine kleine Antwort geben? Ich würde sagen, nein. Es ist gegeben, dann steh und tu's. Und ich würde sogar behaupten, wenn wir Verantwortungen nehmen, die Gott uns gibt, treibt uns das in die Intimität. Es ist sogar manchmal sehr hilfreich, wenn wir Aufgaben auch mal nehmen, wo wir uns, also in der Regel fühlen wir uns nie fähig dazu. Also kannst du davon ausgehen, ja, Schafe mit unter die Wölfe. Gott will das sogar, dass wir abhängig sind. Also von daher, fähig wirst du dich nie fühlen. Du wirst dich wahrscheinlich auch nicht immer wieder große Sieger fühlen in dem. Also wenn ich euch da jetzt erzähle von meiner Familie, ich fühle mich nicht wie der große Sieger. Jesus ist der Sieger, aber ich fühle mich sehr glücklich mit meiner Familie. Ich habe ein enorm glückliches Familienleben. Aber ich fühle mich nicht als der Superman. Also muss ich ganz ehrlich sagen, was ich schon verbockt habe und verschlafen habe. Und ich bin jetzt vorhin am Telefon mit meiner Frau mit ein paar Sachen klargestellt im Geist miteinander, wo wir geredet haben. Das ist die Wahrheit, das glauben wir, wo wir einfach angefochten waren die letzten Tage. Bis wir es raus hatten, hat jetzt echt ein paar Tage gedauert. Nicht ein paar Jahre, ein paar Tage. Meine Güte, dann war es halt so. Aber jetzt sind wir wieder in der Freiheit. Und wir haben gespürt, dass was von außen gekommen. Ich fühle mich, stark fühle ich mich nicht. Aber Gott hat ja auch versprochen, er will den Schwachen in der Schwachheit stark sein und nicht, dass er den Schwachen stark macht. Also er ist stark in mir, aber deswegen fühle ich mich nicht stark. Aber im Herrn fühle ich mich stark, aber ganz klar. Musst du dich auch, weil wenn du im Job irgendwo stehst, wenn du dich da nicht stark fühlst im Herrn, dann wirst du immer kippen. Dann kommt irgendein Mitarbeiter, der irgendwie rummotzt, oh, ich will dem jetzt nicht zu nahe treten, sage ich lieber nichts. Hey, du musst dich stark fühlen, sonst kannst du mir nicht entgegentreten. Oder ein Schüler, der dir auf der Nase rumtanzt. Oder ein Nachbar, der ständig komisch kommt. Ich muss auch mal hinstehen. Ja, bis hierher und nicht weiter. Oder ja, ich muss mich stark fühlen im Herrn. Im Geist unterwegs sein. Nicht, weil ich toll bin, sondern ich fühle mich stark im Herrn. In der Macht seiner Stärke. Und in seinem Mandat und Vollmacht. Ja? Und die darf ich mir die ganze Zeit bewusst werden. Wenn ich bei mir daheim merke, es schwankt, oder irgendwo in meinem Dienst, wenn ich merke, es schwankt, jetzt bin ich gerade ein bisschen, mein Glaube ist angefochten, ob das jetzt funktioniert, ich fange an zu sinken so. Ne? Was mache ich? Ich verkünde die Herrschaft Jesu Christi über diesem Raum. Ich vergegenwärtige mir den Auftrag, den er mir gegeben hat. Ich nehme zum Beispiel beim Predigten immer den Vers, ich kämpfe gemäß deiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, mit Kraft. Kolosser 1, 29. Und ich merke in dem Moment, mein Glaube wieder stark wird und ich agieren kann. Ich brauche das echt, also auch wirklich daheim, wenn ich merke, es schwankt was, es ist was komisch. Erstmal Jesus als du bist der Herr über meiner Familie. Jeder Dämon, der hier nur ansatzweise versucht zu landen, hat überhaupt kein Recht. Dein Blut ist hier. Wir nehmen das Abendmahl, eine Power, weil du dir das Blut Jesu vergegenwärtigst und die Einheit mit Jesus und einander die Sünden vergibst auch. Also wenn was war zwischen uns, dann vergeben wir uns das. Was für eine Kraft hat das Abendmahl. Wir machen das auch mit den Kindern zusammen. Und bitte nicht so religiös werden, oh, wenn ich morgens das Abendmahl nicht genommen habe, dann wird der Tag schwierig. Dann wird es wieder zu einer Religion, Regel. Oder wenn wir die Stühle nicht gesegnet haben, im Gottesdienstraum stehen die Leute nicht auf. Die Leute stehen auf, wenn du einen Lobpreis machst, der durchbricht. Und wenn die Menschenfurcht gebrochen ist, dann stehen sie auf. Ja, also dann die Stühle salben, kann eine prophetische Aktion sein, aber Autorität ist, wenn ich in Autorität an Betung leide, werden sie aufstehen. Okay, so, nächste Frage. Gibt es noch Fragen? Sorry, jetzt habe ich schon wieder zum Predigen angefangen. Das ist immer das Problem bei Predigern. Die können da nicht aufhören. Gabentests? Also ich bin ja auch ein Persönlichkeitstrainer und benutze Tests auch für Persönlichkeit. Und ich liebe die Teile. Ich liebe die Teile. Aber es sind immer nur Konstrukte. Sie sagen mir immer etwas, aber nie die ganze Wahrheit. Gabentests genauso. Ich reflektiere einfach nur und es kann mir was Gutes sagen und meistens sagt es mir etwas. Aber ich würde nie auf dem Gabentest hin jemand in eine Position setzen, wenn ich es nicht auch im Geist empfinde. Ja, weil sonst wäre es easy, ich fülle einfach einen Gabentest aus, teile Leute der Gemeinde ein und dann funkt die Sache. Klappt so nicht ganz. Es kann eine gute Hilfe sein, die man sehr gut einbauen kann, aber ich würde immer noch versuchen, wenn jemand eine Gabe hat, die muss sich für mich geprüft wissen, also im Sinne von, das muss gewirkt haben, die Leute müssen es empfangen, das muss ich sehen. Und das muss ich auch selber erleben, da hilft mir der Gabentest nichts. Ja? Also wenn dann da steht, ich bin Apostel und ich habe noch nichts gegründet und das, okay, dann wird es mir auch nichts helfen. Ja? Also das ist wirklich so, weil manchmal ist es ja auch ein Werteprofil, was hätte ich denn gerne? Und füllst dann halt so aus, ne, was ich gerne hätte, so, was ist mir was wert oder so. Kannst du ja auch mal so machen, was wäre dir denn wichtig und füll's aus und tu dann und leg's gleich mal bei Gott ab und sag, hier, ich leg's auf den Altar und du siehst, dein Wille geschehe, nicht meiner. Wäre ja auch mal hilfreich. Nee, aber ich will es nicht lächerlich machen. Ich finde die zum Teil sehr hilfreich. Persönlichkeitstest, da steckt manchmal eine richtig starke, coole Psychologie dahinter. Und da ich selber damit unterwegs bin, wäre es so komisch, wenn ich mich jetzt absäge. Genau, ich mache es unheimlich gern mit Leuten, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch im Coaching und dann von da aus gehe ich ins Gespräch und höre, was der Geist dazu sagt. Also nicht nur der Test und das Ergebnis, was hier schwarz auf weiß steht, so ist es jetzt. Ne? Kannst du was damit anfangen? Ja. Hast du einen erfunden? Oder? Das kann ja sein, dass du Christian auch schwarz bist und ich habe dich nicht erkannt. Weißt?
Was ist, wenn man selber Gaben hat und in einer Gruppe oder in einer Gemeinde das nicht gesehen wird oder nicht nicht empfangen wird, nicht ja, gewollt, wertgeschätzt
wird? Also das ist ein typisches Beispiel, wo ganz oft kommt die Frage, und da würde ich Folgendes machen. Ich würde mit den Leuten sprechen, warum. Also ich würde, das würde ich eh jedem Christ empfehlen, immer den 720-Grad-Winkel von dir. Heißt einmal außenrum und einmal innenrum. Die Sichtweise anderer, wie nimmst du mich wahr? Frag nach, wie nimmst du mich wahr? Und meistens ist es gar nicht die Gabe, die die Leute hindert, sondern manchmal ist es was ganz anderes. Und dann müssen wir unterscheiden und dann sagen auch, hey, ist es wirklich kein Raum für mich oder ist es noch nicht? Oder in welcher Form? Weil es könnte zum Beispiel sein, jemand hat noch einen Schmerz in seinem Leben oder ist irgendwo voll rebellisch drauf und der Leiter sagt, den setze ich nicht ein. Nicht wegen der Gabe, sondern wegen der Rebellion. Und dann wäre es genial, wenn er kommt und wenn man dann mal offen reden könnte und sagen, weißt du was, ist cool, dass du kommst und wir reden mal drüber und dann gucken wir mal, wie es weitergeht und die Gabe wird auch seinen Raum finden. Aber dann ist es eingebunden. Das ist eine Option. Eine andere Option ist, dass ich die Gabe dort kultiviere, wo ich es kultivieren kann. Also in meiner Familie. Du bist vielleicht im Verein, du bist vielleicht nochmal unter anderen Christen irgendwo und setzt einfach mal dort ein, guckst, was dort passiert. Kann ja auch sein, dass es eine gewisse Geschichte gibt in der Gemeinde, wo dann einfach du kannst machen, was du willst, du wirst nie mehr irgendwas machen dort. Ja, und dann kann es auch mal sein, dass ja, der Platz nicht stimmt. Kann auch sein. Also ich will einfach keine Pauschalantwort geben, sondern ich würde dann ins Prüfen gehen, aber ich würde die Leute einbinden und fragen, auch denen, die du vertraust, wie siehst denn du das? Wie erlebst du mich? Wirkt es so, was ich denke? Oder ist es nur mein Hirngespinst? Oder wie ist es denn für euch? Wie empfindet ihr das denn? Und auch die Leiter fragen. Das würde ich schon echt machen. Es ist schwierig, da eine Pauschalantwort zu geben. Ich weiß auch, dass da viel Schmerz ist an der Stelle für viele. Und ich kann es auch nachvollziehen. Also es ist nicht irgendwie... Und da darf ich auch den Herrn fragen, Herr, wo? Also wenn es wirklich von ihm ist, dann Herr, wo? Wo darf ich es einsetzen? Und da öffnet Gott auch Türen. Also wenn wir demütig sind, wenn wir an uns arbeiten lassen, Gott öffnet Türen, wo wir unsere Gabe einsetzen. Ja? Dann machst du eine Biker-Gruppe auf, David. Oder was auch immer. Also das gibt es auch. Weißt? Also, dass es dann andere Orte gibt. Manchmal geht auch eine Tür zu und du denkst, warum ist die Tür zu? Weil der Herr was anderes vorbereitet hat. Da kannst du auch jammern und klagen und die Leiter beleidigt mit denen sein, aber vielleicht hat sogar der Herr die Tür zugemacht. Also es gibt es auch. Also ich kann es einfach nicht pauschal sagen. Ich will jetzt nicht eine Antwort auf deine Frage für dich geben, sondern eher prüfen. Hast du eine Ergänzung?
Ja. Johannes, ich kann dem wirklich voll zustimmen, was du da gerade in diesem Bereich und auch vorher bei deinem Vortrag gesagt hast. Aber eines beobachte ich auch immer, was Jakobus dann auch sehr nochmal aufgreift im zweiten Kapitel, dass eben auch in der Gemeinde vor allem oder oft ein Ansehen der Person ist. Und manche haben das, die haben einfach ein, ja, stellen etwas dar, die können gut reden oder ich meine jetzt nicht dich. Und nach dem wird auch dann geurteilt. Das ist leider oft auch eine Lieblosigkeit.
Also das ist so doof, dass die Wertigkeit an Positionen klebt, so ein Schwachsinn. Und deswegen ist mir so wichtig, dass wir alle, weil ich bin überhaupt kein Fan von autoritärer Leiterschaft zum Beispiel. Ich glaube, dass das Volk mündig sein soll. Ich brauche Leiterschaft, aber ich finde, Leiterschaft sollte viel mehr dienend sein. Und ich finde, die Leiter sollten nicht die super Hippie und klasse tolle Leute sein, die immer nur, ja, sondern eigentlich sollten es die Diener sein für die anderen, dass sie ihren Raum bekommen. Und deswegen ist mir so wichtig, euch zusprechen, ihr seid alle Mandatsträger. Da musst du kein toller Prediger sein. Die werden viel zu arg überbewertet übrigens. Das sage ich für meine Gilde. Ja? Weil nur weil ich von was lehren kann, das beeindruckt, das heißt noch nicht, dass ich im Leben das immer so toll umsetzen kann. Gott hat mir einfach die Kraft gegeben, es zu vermitteln. That's all. Ja? Und das, andere, die leben das tagtäglich in ihrem Job, Beruf, irgendwann. Deswegen sage ich ja, ich ziehe meinen Hut vor Leuten, die das leben. Und manchmal denke ich, okay, ich habe eine kleine Gabe. Ich darf nur lernen. Weil ich die anderen Gaben krasser finde. Ich finde sie wirklich krasser, weil ich so weiß, ich könnte es nie. Ich könnte es nicht. Ja? Es sei denn, der Herr gibt mir die Gnade dazu. Aber ich finde es cool, dass du das sagst. Bitte niemals an Positionen wert. So ein Schwachsinn. Oder weißt du, dann kommt ein junger Anbetungsleiter. Du hast es 20 Jahre gemacht und der kann es besser. Preis den Herrn, du hast den Weg geebnet. Dankbar sagst du, ich übergebe das Staffeleisen und ich finde ein neues Feld. Das Schönste ist sowieso, wenn es die ganze Zeit fließt. Also wenn wir wirklich sagen, hier neue Aufgabenfelder, Herr, cool, nächstes. Ja, wenn wir irgendwo durch sind oder wo der Herr sagt, jetzt ist gut, jetzt geh ins Nächste. Preis den Herrn, du verlierst nicht deinen Wert. Wir kämpfen oft so um Positionen, oh, ich habe das immer gemacht und ich will das jetzt nicht loslassen, weil dann bin ich nichts mehr. Oh, ja, also vielleicht ist es gut, wenn du es echt loslässt dann mal. Ja. Also, cooler Beitrag, ganz wichtig. Ihr seid alles Mandatsträger. Könnt ihr das für euch ergreifen? Mit einer Autorität. Komm, lasst uns mal aufstehen, das müssen wir mal beten. Ich weiß, dass jetzt dieser Vortrag dich noch nicht in jedem spezifischen Frage eine Antwort gegeben hat. Ich gehe mal da hoch. Dazu ist es zu kurz, die Zeit. Aber was ich dir sagen kann, ist, du kannst vom Sieg her leben und der Geist Gottes wird dir Coach sein und du wirst die Fragen ihm stellen. Herr, wo? Wie weit jetzt? Wo muss ich auch mal Nein ziehen? Wo muss ich eine Grenze ziehen? Was ist jetzt dran für die kommende Zeit? Frag ihn das alles, okay? Das ist Hausaufgabe für dich. Ich bin Lehrer, ich darf Hausaufgaben aufgeben. Ich hab das offizielle Mandat in Deutschland, das zweite Staatsexamen, das habe ich, offizielles Mandat. Ich darf in Deutschland Hausaufgaben verteilen. Und da ich die Autorität habe, werdet ihr sie sogar machen, weil ihr werdet mich empfangen. Also wenn ihr mich empfangt, dann müsst ihr die machen. Das ist einfach jetzt die Wirkung. Ja? Nee, also empfangt diese Autorität und nehmt das wirklich mit. Lass uns mal richtig mit beiden Beinen auf dein Land. Stell dir mal vor, du stehst jetzt hier. Dein Land, da sind alle Sachen drin, die Vollmacht, die Gott dir gegeben hat. Den Sieg, die Autorität über dein Haus, dein Auto, dein Garten. Übrigens, wenn mein Auto irgendwie Mucken macht, hey, ich bete mit Vollmacht. Das kann nicht wahr sein. Bei meinem Auto nicht. Das mag bei anderen Autos passieren, aber bei meinem Auto nicht. Ich hatte eine Zeit lang echt, also, weißt du, das kann nicht sein. Michael Winkler, cooler apostolischer Leiter, oder? Da hat man gesagt, die haben daheim gebetet, dass die sind ständig die Fische gestorben. Und bis er mal im Geist des Todes gebrochen hat, der noch so in der Familienlinie gewirkt hat, dann sind die Fische nicht mehr gestorben. Also das ist wirklich, ob du es glaubst oder nicht, es funktioniert mit Vollmacht. Ja, mit der Waschmaschine. Und auch mit Finanzen übrigens. Oh, da könntest du noch eine ganze... Ja? Wenn die ganze Zeit der Fresser da ist, frag Gott, wo ist die Lücke? Wo ist das Vakuum? Was ist passiert hier, dass ständig keine Finanzen da sind? Und dann musst du vielleicht Buße tun, vielleicht muss mal wieder gegeben werden. Vielleicht sagt der Herr hier und da ein bisschen umstrukturieren oder was auch immer. Aber nimm das Mandat für Finanzen. Ich habe erst kürzlich im Coaching ein Ehepaar weggeschickt. Die haben gesagt, also über das Geld haben wir die letzten 2, 3 Jahre überhaupt nicht mehr nachgedacht. Und die haben aber die ganze Zeit Schulden. Da haben gesagt, kein Wunder, du verwaltest ja nicht. Du bist kein Verwalter deiner Finanzen. Und dann habe sie wirklich gesagt, tut Buße darüber, nimm das Ding in die Hand, macht Excel-Tabellen, rechnet es durch, guckt, wie ihr die Finanzen einsetzen wollt. Ja? Nimmst du dein Land? Nimmst du es ein? Sag mal, ich nehme mein Land ein. Ja? Und zwar in der Autorität meines Gottes. Mit seiner Vollmacht und mit seiner Siegeskraft. Ja. Herr, und wo ich den Stab aus der Hand gegeben habe. tue ich Buße und ich ergreife den Stab der Autorität. Und auch wenn sich Sachen hinziehen, über Monate oder Jahre, ich lasse nicht los, bis die Weisheit deines Reiches sich vor meinen Augen gezeigt hat. Jetzt habe ich noch ein Wort gesucht. Bis dein Reich wirksam ist. Ich lasse das nicht los. Ich lasse die Verheißung nicht los. Ja. Und ich lasse auch deinen Auftrag nicht los. Wie du mich gesandt hast, so gehe ich mit Vollmacht. Und wo meine Füße wanken, mach sie wieder stark, damit ich laufe und nicht müde werde. Ich habe den Eindruck, in dem Moment, lass mal die Augen zu, dass ein paar Personen hier sind, die sind müde geworden. Weil du bist nicht so richtig am Kraftzentrum angeschlossen gewesen und Sachen haben aufgrund von Enttäuschung und so weiter von Leuten von außerhalb, hast du eine richtige Entmutigung auf dir liegen, du bist müde geworden und hast eigentlich keine Lust mehr. Und ich sag dir jetzt was im Namen von Jesus Christus, diese Müdigkeit, diese Trägheit, die auf deinem Leben liegt, sei eifrig und tue Buße. Und gleichzeitig nimm die Freude des Herrn für das, was du empfangen hast, mit Dankbarkeit an. Sag, das ist mein Land, das hast du mir geschenkt. Danke, Herr, das Los ist mir auf liebliche Gegend gefallen. Können wir das machen? Lass mal die Augen bitte zu. Wer von euch ist unter Müdigkeit gekommen, weil es sich Jahre hingezogen hat? Okay, das ist fast schon die Hälfte. Und ihr, lasst uns gemeinsam Buße tun. Im Namen Jesu Christi tue ich Buße. Wo ich müde geworden bin, des Regierens müde und ich habe nicht mehr geglaubt. Ich stehe jetzt auf in meiner Vollmacht. Und ich lasse mich nicht mehr einlullen mit Entmutigung. Ich streife den Mantel der Entmutigung ab. Und ich nehme den Stab der Regentschaft wieder in die Hand. Und jetzt setz ein, für was? Für deine Ehe, für Beruf, für Berufung, für was auch immer es war. Sag, dafür nehme ich jede Autorität, was du mir gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass ich das bekommen habe. Ich danke dir, dass ich das bekommen habe. Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Nee, wirklich, wir müssen danken für das Land. Am besten ist, du stehst morgens auf und sagst, danke Herr für mein Land. Danke für den Rasen. Dass ich den wieder mähen darf, das ist auch Landpflege. Also ich sehe es ein bisschen anders, mein Garten ist auch wichtig. Ich sehe Rasenmähen als Regieren des Landes an, als Pflegen meines Landes. Ich will, dass der Rasen gemäht ist und schön ist. Und ich mache das gern. Jedes Mal, wenn ich Rasen mähe, denke ich, preis den Herrn für das Land, das ich bekommen habe. Das ist eine richtig schöne Übung. Anstatt, dass ich Jahre und Jahr aus, Jahr ein den Rasenmäher oder den Rasenmähen verfluche und sage, oh, jetzt muss ich wieder Rasenmähen, muss ich wieder, sage ich, danke, dass ich es überhaupt muss, weil wenn ich nicht müsste, hätte ich keinen Garten. Also, preis den Herrn für mehr Aufgaben, preis den Herrn für, oh, jetzt muss ich wieder vorbereiten. Ja, danke, dass du was zum Vorbereiten hast. Hallo, hallo. Wir müssen noch dranbleiben. So, die entmutigt waren, die diese Müdigkeit haben, könnt ihr nochmal die Hände heben? Und können die Leute kurz, die da ganz hoch, die da drum stehen, ganz kurz die Hände auflegen? Mit Vollmacht beten wir jetzt. Wenn es da niemand gibt um euch, da hinten ist ein Herr, der hat noch keine Hand auf sich. Bitte geht mal zu ihm oder geh du zu jemandem, das ist noch besser. Genau. Wir setzen jetzt Freiheit frei, okay? Du musst gar nicht großartig beten, einfach nur im Glauben, durch die Handauflegung ist Kraftsalbung da. Gott hat dir jetzt Einfluss gegeben als Beter. Durch die Worte des Seminarleiters hast du jetzt Einfluss. Nee, und jetzt bet mal und setz Freiheit frei. Und ich sage im Namen Jesu, die Müdigkeit geht runter, der Mantel der Bedrückung geht runter im Namen von Jesus Christus. Im Namen von Jesus Christus. Und wir beten jetzt um Freude und Spaß am Regieren. Und Fülle und Coaching vom Heiligen Geist da drin. Und jetzt darfst du gerne ein Lächeln auf dein Gesicht nehmen, weil du sagst, das ist doch cool. Ich habe was bekommen von meinem Herrn. Und er lässt mich nicht allein. Ich kann auf Schlangen und Skorpione treten. Komm, lass uns das mal gemeinsam bekennen. Ich kann auf Schlangen und Skorpione treten. Und ich habe Vollmacht über alle Macht des Feindes. Und nichts wird mir schaden. Das dürft ihr euch ganz kurz noch hinsetzen. Preis den Herrn, Amen. Kurz noch hinsetzen. Ich weiß, dass es braucht Training, es braucht immer wieder Ermutigung. Ich möchte euch kurz was vorstellen. Ich habe nur ein einziges Produkt dabei. Ein einziges, und ich habe mein ganzes Herz der letzten Jahre steckt in einer Box. Das ist eine Bibelschule. Das ist ein Erweckt-Leben-Power-Training. 40 Tage, 40 Botschaften. Und es sind verschiedene Themen hier auf einem kleinen Stick. Und den kannst du dann hier so aufklicken und den kannst du im Auto mitnehmen, den kannst du, das ist für die Hosentasche, die Bibelschule für die Hosentasche. Woche 1, das Feuer der Leidenschaft entfachen. Die Botschaft von gestern in unterschiedlichster Form, 7 Tage lang. Verwurzelt Identität, weißt du, manche brauchen Identität, Vaterschaft, Sohnschaft. Woche 3, Gott begegnen lernen, ganz praktisch. Woche 4, wachsen in Berufung und Autorität, da haben wir die ganze Woche nochmal über das Thema. Woche Reich Gottes Auftrag leben, nochmal eine Woche über das Thema, wie es rausgeht. Und dann Woche 6, die Kultur der Liebe und Wertschätzung. Und mein ganzes Herz der letzten Jahre steckt da drin, weil ich weiß, wenn Menschen von diesen Botschaften berührt sind, und deswegen habe ich daraus ein Produkt oder eine kleine Bibelschule gemacht. Du kannst auch sagen, ich mache das ein halbes Jahr, du musst nicht das 40 Tage durchziehen. Irgendwann kannst du meine Stimme nicht mehr hören. Bevor du dann mich nicht mehr leiden kannst, mach lieber ein halbes Jahr draus. Du kannst auch sagen, pro Woche eine Message pro Woche, die ziehe ich mir rein. Und das ist einfach, ja, wir brauchen Ermutigung, das brauchen wir wirklich. Es gibt wenig Botschaften, die dich instruieren im Reich Gottes, also es ist wirklich wenig. Und ja, der eine wird die Woche über Identität auffressen, weil er sagt, das ist, was ich jetzt brauche. Der andere wird sagen, es ist die Woche über erweckt Leben. Der andere sagt, es ist die Woche über das Reich Gottes. Nimm dir das raus, was du brauchst. Aber alles auf dieser Box, 40 Tage, 40 Botschaften, 40 Euro. Hammer, oder? Wenn du sagst, ich habe die Kohle nicht dabei, will aber so ein Ding unbedingt jetzt mitnehmen, ich vertraue euch so sehr, dass er sagt, nehmt eins mit und tragt einfach hier eure E-Mail-Adresse ein und der Name. Und dann schicke ich euch die Rechnung zu einfach und dann überweist das. Hat mir vorhin jemand gesagt, glaubst du echt, dass die Leute das dann machen und vertraust du? Dann habe ich gesagt, wenn sie es nicht tun, dann haben sie eine Bibelschule und die Kultur der Ehre und Wertschätzung kommt am Ende. Also von daher... Vielleicht kommt es nach 40 Tagen dann. Und jetzt noch was zum Copyright. Das gibt's nicht. Ihr könnt es verteilen, ihr könnt es an Leute weiterschicken. Wenn er sagt, der braucht die Botschaft, schickt es ihm weiter. Das muss in die Welt. Ich halte daran nicht fest. Für mich ist ein Segen, wenn ihr die Kohle bezahlt. Aber ihr sollt es verbreiten. Gibt es dort hinten am Büchertisch. Ich möchte euch deswegen entlassen damit, weil ich weiß, es braucht Training und Instruktionen und immer wieder Ermutigung, um dieses Mandat auch zu leben. Ja? Und es braucht es mal von der Seite, mal von der Seite, mal von der Seite. Ich habe jetzt eine Botschaft von 40 gebracht. Ja? Von daher empfehle ich euch das aus meinem Herz. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und jetzt dürft ihr eurem Nachbarn mal sagen, gut, dass du dein Land jetzt einnimmst und hau mal kräftig auf die Schulter. Und ich wünsche euch eine richtig schöne, gute Pause.